Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den ganzen Rest der wunderschönen Welt. Heute ist der 31. März 2021. Dieses Format heißt Stabil durch den Wandel und der Stabilste sitzt neben mir und heißt Andreas Popp.
Ja, so ist es. Ja, und der Frühling hat uns wieder erreicht, nachdem wir bei dem letzten Podcast ja morgens mit wirklich extremen Wassermassen hier und Stürmen zu kämpfen hatten. Interessanterweise war dann nach der letzten Sendung dann danach gleich die Sonne wieder da. Das war nur eine relative kurze Phase. Und heute haben wir wieder einen richtig schönen, entspannten Tag. Blauer Himmel, Sonne. Das Wasser ist wirklich ganz spiegelglatt wie in einem Ententeich. Und das goldene Licht strahlt jetzt in die Bäume rein. Die Sonne geht ja hier gerade erst richtig auf. Und ja, es wird toll heute. Ich denke, wir erwarten so 15, 16 Grad. In der Sonne sind es natürlich 20 und da freuen wir uns drauf. Gestern hatten wir hier übrigens auch einen schönen Tag und waren gemütlich in einem asiatischen Restaurant essen in einer Stadt hier. Und das war auch ein richtig schöner, so richtiger Frühlingstag, ne?
Ja, es war wirklich schön für die Seele. Es war ein sehr angenehmer Tag. Ich war nämlich in der Zahnklinik, aber man muss wirklich sagen, der medizinische Standard hier, der ist top de la top, Crème de la Crème. Ganz tolle Klinik und wenn man überhaupt, ihr wisst ja, ich bin jemand, der ständig versucht, alles, was mit Sorge oder Angst behaftet ist, aus dem Leben zu bekommen und zu ersetzen durch Zuversicht und Vertrauen. Und das ist auch die ganze Zeit so gewesen. Und natürlich ist es einem mulmig, wenn man in die Zahnklinik muss. Und es war wirklich traumhaft. Ich kam da rein, es lief meine Lieblingsmusik. Eine tiptop eingerichtete Klinik, so schön, bisschen altenglisch, ganz tolle Leute dort auch, freundlich, offen, was ich so schön fand. Die sind ja hier alle sehr höflich, die Menschen. Also die haben ja dieses englische Behavior. Und als der Zahnarzt da so ein ganz kleines bisschen, also ich machte nur so, weil es so ein bisschen drückte, da, also ein Held bin ich ja nun mal halt nicht, da sagte er, oh, I'm very sorry.
Ja, die sind wirklich ganz lieb hier. Nur möchte ich auch zur Klarheit sagen, die medizinische Versorgung kann auch hier Probleme haben in bestimmten Bereichen, was sehr wichtig ist, dass die Vitalfunktion, also die Notfallversorgung, ganz extrem gut ist. Das muss man einfach so sehen. Und wenn man dann eben halt in eine solche Klinik geht, um so eine Zahnoperation vorzubereiten, eine kleine, dann ist es wirklich schön, wenn man dann auf solche Institutionen zurückgreifen kann. Also auch hier gibt es natürlich Probleme. Bevor jetzt irgendeiner kommt und sagt, ich habe da schon mal ein Problem gehabt in Kanada, musste lange warten, das ist natürlich auch.
Ja, genau. Also warten muss man, wenn es jetzt nicht brennt. Aber wenn es brennt, bist du natürlich sofort dran. Ja. Ich wollte auch, ich sage das eigentlich aus innerem eigenen Glück heraus, weil ich bin echt froh, dass es so gelaufen ist. So, ihr Lieben, trotzdem wollen wir jetzt an die Themen ran. Und wir beginnen heute mal mit einigen Zuschriften, was das Thema Lieferketten angeht. Wir halten euch da einfach auf dem Laufenden. Diejenigen, die Informationen haben, schicken sie uns und es ist vielleicht nicht ganz uninteressant, diese Entwicklung weiter zu begleiten. Also zum Beispiel schreibt jetzt hier ein Baustoffhandel, ich nenne den Namen nicht, aber es ist hier alles mit Logo und Adresse und so weiter vorhanden. Und die schreiben, sehr geehrte Geschäftspartner, auf den globalen Rohstoffmärkten kommt es momentan zu massiven Preissteigerungen. Dadurch entstehen für die folgenden Produktgruppen längere Lieferzeiten und folgende allgemeine Preissteigerungen ab März, April im Vergleich zu 2020. Und dann steht da EPS Styropor 30-35%. Eliotis Pine 40-50%, das dürfte Holz sein, ne?
Ja, das dürfte es sein.
Dann Baustahl und Eisen 30-40%, KG-Rohre 45-50%, Bauholz bis 25%. Und die schreiben dann auch, leider sind wir gezwungen, unsere Angebote teilweise zu überarbeiten. Die Bau- und Objektberater werden sich dann individuell mit den zuständigen Kunden in Verbindung setzen. Wir bemühen uns durch unsere Einkaufsaktivitäten, die Preiserhöhungen für sie zu reduzieren. Es ist natürlich nicht einfach. einfach.
Ja, das ist wirklich klar. Also wenn wir sehen hier gerade USB-Platten, die du gerade genannt hast, also Spanplatten oder genauer genommen sind das auch Hobelspäne. Es gibt ja grobe Hobelspäne und auch feine Hobelspäne, die durch Sägen entstehen. Das ist dieses Sägemehl. Das wird dann ja mit Bindemittel gepresst, um daraus Platten zu formen. Und da wir wissen, dass es auch Schwierigkeiten gibt, Kleber zu bekommen oder eben halt auch bestimmte Komponenten, um diese Bindemittel herzustellen, da merken wir, dass natürlich alles zusammenhängt, denn es gibt ja heute kaum noch normale Holzplatten, die man einfach raussägt, sondern das sind ja meistens irgendwelche Verbundstoffe, die dahinter stehen. Und die sind sehr komplex wieder mit Zuliefererbetrieben. Und das bedeutet, nicht mal eine einfache Holzplatte ist mehr einfach zu haben, weil die Lieferketten hier in Schwierigkeiten stecken.
Ja, also hier nämlich auch, nicht? Ja. Es ist so, dass auch hier, wenn Häuser gebaut werden oder so, man kann schon gar keine verlässlichen Preise im Voraus nennen.
Ja, absolut. Also gerade hier die Klassiker 2x4 oder 4x4, das sind also Holzlatten in bestimmten Größen. Diese Ziffern besagen also die Inchzahl. Und das sind so Klassiker, die man für alles braucht hier. Und selbst die haben Schwierigkeiten. Plywood, das sind genau solche Spanplatten, die man dann entsprechend auf den Wänden dann aufsetzt. Also das sind ganz wichtige Grundmittel für jeden Hausbau. Auch da gibt es Schwierigkeiten.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch eine Zuschrift aus Brasilien gehabt von jemandem, den wir gut oder die wir gut kennen, die eben auch ihren Carport bauen wollte und auch auf große Lieferschwierigkeiten gestoßen ist. Das sind also weltweite Erscheinungen. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem globalen Problem zu tun.
Also wir haben hier natürlich bei uns auf dem Land eine interessante Entwicklung, weil wir hier natürlich sehr viel Holz haben und auch sehr viel Holz, welches verwendbar ist. Und das steht da, die Rohstoffe. Und es gibt mittlerweile immer kleinere Unternehmer, die hier privat unterwegs sind und jetzt einfach anfangen, ihr Holz selbst herzustellen und verkaufen das auf dem privaten Sektor neben den großen Baumärkten. Das geht natürlich bei dünnen Besiedlungen und großen Waldbeständen, die wir hier haben.
Ja, die kaufen sich eigene kleine Sägemühlen, das sieht man dann hier so am Straßenrand, und arbeiten. Ja, das heißt, jede Krise bringt ja dann auch eine Veränderung mit sich, wohl dem, der die Nase vorne hat. Und die Nase vorn kann nur derjenige haben, der informiert ist, der also auch in die Zukunft investieren will.
Genau. Und das sehen wir jetzt, dass durch diese Großindustrie, die Schwierigkeiten hat, dass jetzt dadurch die kleinen Unternehmer wieder entstehen und mit ihrer Möglichkeit, das waren ja immer die Garanten unserer Wirtschaftsordnung, regionale Strukturen abdecken. Also hier kann man es deutlich erkennen, und das wird auch in allen anderen Ländern irgendwann der Fall sein.
Ja, eine weitere Leserzuschrift einer Leserin, die schreibt: Ich habe 4 Pferde in Eigenregie und warte seit 2 Wochen darauf, dass meine Weiden gekalkt werden, was wichtig für den Boden ist. Heute wurde mir mitgeteilt, dass es momentan kein Mittel mehr gibt. Das habe ich in 25 Jahren nicht erlebt. Was an solchen Kleinigkeiten hängt, brauche ich euch nicht zu erzählen.
Ja. Das ist dramatisch, das reden wir seit Jahren drüber. Und nicht seit Jahren, schon seit längerem, seit einem Jahr genau. Kommt einem schon wie Jahre vor, seit letztem Jahr. Gerade Kalk ist bei Weiden natürlich sehr wichtig, weil gerade Böden, wo früher mal Wald drauf gewesen ist, der ist relativ sauer, der hat also einen relativ niedrigen pH-Wert. Und deshalb ist das Kalken natürlich wichtig, auch um die basische Struktur des Bodens zu halten.
Sprach der Experte Professor Dr. Popp. Eine weitere Leserzuschrift zum Thema Lieferengpässe, da schreibt eine Leserin: Heute war ich wieder mal meine monatlichen Einkäufe tätigen. Folgenden Erfahrungsbericht habe ich für euch. Reifeisenmarkt, Doppelpunkt. Für meinen Gemüsegarten wollte ich eine Gießkanne aus Metall kaufen. Eine ohne Brause war vorhanden. An der Kasse fragte ich nach, da ich eine mit Brause für frische Aussaat benötige. Momentan gibt es Lieferschwierigkeiten und die Preise explodieren, so die Antwort. Wir haben ein großes Lager, trotzdem können wir leider nicht mehr mit allem dienen. Zum Glück fand ein Mitarbeiter noch eine verstaubte Gießkanne mit Brause, die ich umgehend kaufte. Dann ist sie gegangen zu Aldi Süd und wollte Katzennahrung holen. Beim Nassfutter gibt es ab sofort nur noch einfarbige Banderolen mit entsprechender Aufschrift. Der Preis ist zwar geblieben, aber bei den Sorten muss man nun genau auf die Aufschrift achten. Anmerkung: Gibt es eines Tages für Katzen nur noch einen Einheitsbrei? Fragezeichen. Dann war sie bei Lidl und wollte Hundefutter kaufen. Trockenfutter, sagt sie, kann immer wieder mal ausverkauft sein. Heute fand ich nur noch 2 10-Kilo-Säcke vor. Preiserhöhung des Nassfutters der Sorte, die ich sonst kaufe, von 85 Cent auf 99 Cent erhöht. Und noch etwas, was viele nicht mitbekommen, Preise für Heu durch Dürre extrem gestiegen. Ich bezahle für einen Quader Heu vormals im Sommer 70 Euro, heute 120 Euro. Tendenz steigend, denn auch die Dürre treibt die Preise in die Höhe für Futtermittel der Pflanzenfresser.
Ja, und das ist weniger die Dürre, sondern eben halt das Problem, dass nicht genügend Leute arbeiten. Aufgrund dieser ganzen Mikrobengeschichte wird sehr viel Heu auch auf den Wiesen dann schlicht und ergreifend vergammeln, anstatt entsprechend dann geerntet zu werden, um es für die Pferde und die anderen Tiere zur Verfügung zu stellen. Das sind übrigens Grundnahrungsmittel für diese Tiere, von denen wir hier gerade sprechen. Das ist durchaus ernst. Bei einer Gießkanne kann man sagen, okay, da muss man sich notfalls anders behelfen. Ich habe hier neulich versucht, in einem Markt, hier in einem Baumarkt, einen Blecheimer zu bekommen, um den Kamin auszukehren, also diesen Ofen auszukehren. Auch da gibt es momentan keine. Also das nimmt schon wirklich Formen an, aber bei Futter wird es wirklich komisch. Deshalb immer wieder unsere ganz klare Aussage, besorgt auch für eure Tiere Tierfutter.
Und zwar genügend. Und ich weiß, es gibt viele Gegner von Trockenfutter. Also wir füttern sowas auch nur in Ausnahmefällen. Aber es ist im Moment das Einzige, natürlich Dosenfutter auch, das sich auch über Jahre hält. Also es ist wirklich wichtig, dass man auch da vorsorgt. So, Schnitt, neues Thema. Morgelonen, die Außerirdischen. Also wir haben ja, Andreas, du hattest ja einige Äußerungen getan zum Thema Morgelonen in FFP2 und anderen Masken. Es ging dann auch noch um Giftstoffe in den Teststäbchen. Du hast dazu Recherchen gemacht, bist da auch noch einen Schritt weiter gekommen. Da kommen wir gleich drauf. Ich möchte hier mal einen heute erschienenen Artikel von Epoch Times kurz anlesen. Ein Kriminalbiologe äußert sich zu den sogenannten Morgelonen in den Masken und an Corona-Stäbchen. Und hier heißt es: Wer über Morgelonen klagt, liefert oft das vermeintliche Beweismaterial. Durch Drücken und Kratzen kommen auf der Haut der Betroffenen Gebilde hervor, die unter dem Mikroskop wie kleine Lebewesen aussehen, die sich sogar manchmal bewegen, scheinbar aus eigener Kraft. Dieser Trugschluss, so sagt Kriminalbiologe Marc Binnecke, dieser Trugschluss sei leicht zu erklären. In seinem Labor hat er schon unzählige Proben untersucht von Menschen, die Morgelonen unter ihrer Haut gefunden haben wollen. Er sieht in der Regel dort lediglich eine Mischung aus Textilfasern, kleinen Pflanzenteilen, Dreck, Staub, Hautschuppen, die durch Drücken und Kratzen zusammengerollt wurden. Dass ein ungeschultes Auge hier ein Lebewesen erkennt, findet er nachvollziehbar. Er sagt, die verdrillte Faser kann auch schon mal ähnlich aussehen wie beispielsweise winzige Muskeln. Das hat Herr Benecke gegenüber der Deutschen Presseagentur geäußert. Es scheint also auch ein Mainstream-Thema jetzt zu werden. Andreas, wir stehen ja im Moment bei manchen Portalen ein bisschen unter Beschuss, weil wir uns angeblich verharmlosend geäußert haben sollen. Du hattest nämlich etwas Ähnliches gesagt wie der Herr Benecke. Und es gab ein Portal Ärzte für den Frieden, die also sehr kritisch über unsere Berichterstattung sich geäußert haben.
Ja, an dem Beispiel habe ich es festgemacht, weil ich da eine Mail bekommen habe. Diese Ärzte für den Frieden ist also ein Ehepaar, ein Ärzte-Ehepaar, die sich so nennen. Und die haben sich ein bisschen darüber aufgeregt, über das, wie ich das gesagt habe. Und das ist auch ihr gutes Recht. Wobei, als ich dann gesagt habe, dass man diese Dinge unter einem normalen Schulmikroskop erkennen könnte und dass ich das ein bisschen abgetan habe und habe gesagt, wenn man irgendetwas ganz Furchtbares machen wollte mit diesen Tests, dann würde man das wahrscheinlich anders machen, dass man es nicht so einfach erkannt. Da spielte wahrscheinlich auch so ein bisschen die Situation eine Rolle, dass da die Eitelkeit eventuell tangiert wurde nach dem Motto, dass ich jeden damit abgrätsche. Und das meine ich natürlich nicht. Was ich hier im Podcast anstrebe, ist eine seriöse Einschätzung von Nachrichten und die Begebenheiten, die wir hier aufnehmen und über die wir hier diskutieren.
Vor allem, was wir anstreben, und das ist ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass die Angst- und Panikschürerei, wenn sie nicht wirklich gut begründet ist, nicht stattfinden darf, weil derzeit genug Panik, und da kommen wir auch gleich drauf, aus Berlin und aus anderen Regierungen kommt und viele Menschen völlig unter Druck setzt.
Richtig. Und bei diesen Themen wie den sogenannten Morgellons oder auch dem Ethylenoxid muss ich natürlich auch auf Experten zurückgreifen, und zwar nur auf welche, die ich für wirklich kritisch und nicht Mainstream gebürstet halte und die die frei denken. Also ich bin dankbar, dass ich da in verschiedenen Disziplinen unterschiedliche gute Experten in meinem Umfeld habe, weltweit. Darüber bin ich wirklich sehr froh. Es gibt aber ein grundsätzliches Problem in der Wissenschaft. Ich möchte es mal einfach sagen. Laien oder auch Ideologen können in einer Minute mehr unsinnige Behauptungen aufstellen, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen könnte. Das ist das Hauptproblem, was jeder Wissenschaftler hat. Und ich bin keiner, der sich pauschal für die Wissenschaft einsetzt, denn wir sehen, was da für Fehlstellungen sind, überhaupt keine Frage. Deshalb ist die Seriosität wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich erwarte übrigens bei einer Nachrichtensendung, wie wir das machen, keine detaillierte Beweisführung, aber sehr wohl Zahlen, Daten und Fakten, die hinter jeder Nachricht stehen müssen, und das tun wir. Dieser Autor für dieses Ehepaar, die dort geschrieben haben, die mit dem Begriff Ärzte für den Frieden firmieren, die mich ziemlich angreifen, machen es sich zum Beispiel mit einer Aussage da recht einfach. Die schreiben zum Beispiel: Auch Ärzte haben sich die Mühe gemacht, Masken zu untersuchen, und sie verfügen über entsprechendes Equipment und Erfahrung. Das geht wahrscheinlich dann darauf, dass ich gesagt habe, dass man diese Dinge auch mit einem einfachen Mikroskop im Handel sofort erkennen kann. Also um diese Aussage zu widerlegen, was sie dort schreiben, muss man also zuerst das Internet und YouTube nach Aussagen von Ärzten und Masken durchforsten. Das werde ich natürlich nicht tun, denn da muss schon ein bisschen klarere Aussage gemacht werden. Auch ist ohne genaue Referenzangabe übrigens auch nicht erkenntlich. Ich habe hier zum Beispiel folgende Aussage: potenziell krebserzeugende Wirkung laut Wissenschaft Dienst des Bundestages zum Gefahrenpotenzial der Substanz, dass starke Hinweise es gibt, dass Ethylenoxid gentoxisch wirkt, auf Seite 6 Absatz 1. Ja, das ist natürlich eine spannende Aussage. Es ist aber überhaupt nicht überraschend, dass Ethylenoxid gentoxisch wirken kann, also vergiften, da die sterilisierende Wirkung ja genau auf diesen Effekten beruht. Dafür ist es ja da. Formaldehyd zum Beispiel, wie es in der Pathologie verwendet wird, hat durch die Bildung von sogenannten Crosslinks, das sind also von Proteinen, und durch Fragmentierung der DNA ebenfalls eine Wirkung, die man als Mutagen bezeichnet, also als verändert. Und die französische Gesundheitsbehörde versucht es deshalb ebenfalls zu verbieten. Da gibt es allerdings eben halt noch keine guten Alternativen zu. Ich will nicht zu weit abschweifen. Die Morgellons sind noch ein ganz anderes Kapitel für sich und werden hier wie nahezu bewiesen ins Feld geführt von einer solchen Gruppe. Und es gibt zwar Leute, die diese Phänomene dieser Morgellons für Parasiten halten, allerdings scheint es keine wissenschaftliche Beweise dafür zu geben.
Ja, ganz kurz hier. Ich bin noch mal bei diesem Kriminalbiologen Benecke. Der sagt zu dem Thema, dass sich diese Morgellons, diese wurmartigen Gebilde scheinbar von alleine bewegen. Er sagt, das kann er erklären. Das passiert nämlich in der Regel dann, wenn man nah rangeht an das untersuchte Objekt. Wörtlich sagt er, wenn man auf die Fasern draufhaucht, nehmen sie die Feuchtigkeit und Wärme aus der Atemluft auf und bewegen sich dann. Auch elektrostatische Anziehungskräfte können für diesen Effekt sorgen. Letzteres kann nachempfinden, wer einen Luftballon an seinen Haaren reibt. Also das hast du ja auch schon mal erklärt. Und er sagt, was auf den Videos und Bildern über Masken und Teststäbchen zappelt, sind also ziemlich sicher keine parasitären Morgellonen, auch keine Nanoroboter, die uns heimlich implantiert werden sollen, wie in noch abstruseren Verschwörungsmythen vermutet wird. Wer dennoch glaubt, auf der Maske oder seinem Teststäbchen etwas Ungewöhnliches gefunden zu haben, der kann ja eine Probe im Labor untersuchen lassen. Das sollte man auch. Einfach das vermeintliche Lebewesen mit einem durchsichtigen Klebeband auf einer Klarsichtfolie sichern, die Fundstelle einkreisen und per Post verschicken.
Ja, das ist möglich. Wobei ich möchte hier natürlich schon ein bisschen wieder zurückfahren, auch Denn ich finde es wichtig, dass wir alle genau aufpassen. Nicht, dass es so aussieht, wenn das auf der Packung draufsteht, dass das immer alles in Ordnung ist. Das ist nicht die Aussage. Denn und alles als Verschwörungstheorie, da bin ich auch nicht so für. Aber wir müssen versuchen, wissenschaftlich sauber zu bleiben. Und das ist eben schwierig. Also es gibt Leute, die diese Morgellons für Parasiten halten. Allerdings scheint es keine wissenschaftlichen Beweise dafür zu geben. In den meisten Publikationen wird die Morgellon-Krankheit als psychisch bedingt beschrieben oder für von der Haut produzierte Keratinfäden. Keratinfäden sind also Hornhautfäden. Und die privaten Videos, die wir hier gesehen haben im Internet, lassen da keine Analyse zu. Übrigens sind da auch teilweise Schnitte zu sehen. Ich habe da ein Video gesehen, wo einer eine Maske aufschnitt und dann kamen da irgendwelche Maden raus und so weiter und so fort, weil er sie dann bei 40 Grad erhitzt hatte. Und wenn man das Bild für Bild durchgeht, und das haben wir mal getan, ein Freund von mir hat das getan, stellt man fest, dass an entscheidenden Punkten Schnitte im Bildmaterial drin, also in der Filmmaterial. Also das ist einfach ein bisschen zu dürftig, das Ganze. Das ist eigentlich alles. Und wir möchten und wollen hier und müssen seriös sein. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir behaupten, dass es keine Morgellon-Krankheit gibt. Das soll es nicht heißen. Nur finden wir dazu keine validen Beweise, sondern nur Interpretation. Also wir nehmen die Ängste der Menschen wirklich ernst. Und genau deshalb ist es uns wichtig, dass wir nicht bewiesenen Behauptungen absolut klar entgegentreten, um nicht noch zusätzliche Ängste zu schüren. Natürlich soll man aufmerksam bleiben. Es gibt übrigens genügend Beweise über die Schädlichkeit für die Gesundheit wegen der Masken oder wegen des Maskenzwangs. Allein durch das Feuchtbiotop, das allein durch den Atem entsteht und der fusseligen textilen Lagen, die da drin sind, die wir einatmen. Wir würden auch immer alles unternehmen, diese Dinger nicht zu tragen, da sie gegen Viren nicht einmal schützen können. Da sind wir ja völlig überein. Da wir auch mit Wissenschaftlern in internationalen Universitäten in Kontakt sind und diese uns Fragen beantworten, jenseits der Mainstream-Wissenschaft, möchten diese natürlich auch nicht genannt werden, aber wir kennen sie. Ja, also das ist wirklich, wir kennen sie. Das ist entscheidend. Und ich kann es verstehen, dass jemand, der in einer guten Position in einer internationalen Universität ist, dass er sagt, ich kann euch jetzt hier Dinge erklären und so weiter. Wir prüfen diese Personen, aber wir können sie beim besten Willen nicht jedes Mal bekannt geben. Übrigens würden sie dann eventuell rausfliegen und könnten uns dann für weitere Fragen nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich bitte da tatsächlich auch um Nachsicht an der Stelle. Ich habe aber gestern mit einem befreundeten Pathologen gesprochen, der über ein spezielles Labor verfügt mit mehreren Wissenschaftlern, die tagtäglich ihr Leben am Mikroskop verbringen. Auch das ist mir wichtig. Und der wird nun für die Wissensmanufaktur einen Bericht verfassen. Und zwar zum Thema Fusseln, Morgellons und Ethylenoxid. Das wird aber mindestens noch 2 Wochen dauern, denn dann wird er mit handelsüblichen Masken, Testkits und so weiter unter dem Mikroskop, die wird er dort hinlegen und prüfen und dann berichten. Er wird sie besorgen, unterschiedliche Verkäufer und mit Namen des leitenden Pathologen, den wir dann auch nennen werden. Wir werden das Ergebnis dann hier auch auf dem Telegram-Kanal einstellen. Also merkt euch, dass in 2, 3 Wochen spätestens wird dann da diese Geschichte offen dargestellt werden. Nun zeigt mir aber auch die Erfahrung, dass sowohl im Mainstream als auch in der alternativen Szene leider bestimmte Positionen so festgefahren sind, dass selbst exakte Argumente nicht mehr ankommen. So sind halt die Menschen. Wir müssen sehen, dass wir da versuchen, mit einer maximalen Toleranz miteinander umzugehen. Wir meinen es ernst, wir können Fehler machen. Aber wir können eben nicht Dinge einfach verbreiten, die für uns schwer beweisbar sind.
Ja, zumal ja wirklich genügend, ich sage jetzt einmal das Wort Bullshit, verbreitet wird, um die Menschen unter Druck zu setzen. Und damit sind wir nämlich bei der aktuellen Tagespolitik. Also Karl Lauterbach hat sich verplappert. Wir wissen ja, und es gab lange viele Diskussionen über die Sicherheit der Daten, was die sogenannte Corona-App angeht, Bewegungsprofile. Es wurde dann ja auch veröffentlicht, dass auch Google Maps damit drin steckt, dass man also durch einen Zusammenschluss von verschiedenen Institutionen durchaus verfolgen kann, wer wann wohin geht, durch diese Corona-App, vielleicht sogar ohne Corona-App. Und Karl Lauterbach hat sich jetzt in einem Statement geäußert dahingehend, dass er sagt, Also er ist ja jetzt jemand, der den härtesten Lockdown aller Zeiten fordert. Zu Ostern, also wir haben Frühling, die Sonne scheint, es wird warm und sie wollen einen mega strengen Lockdown haben. Und er sagte, denn eine nächtliche Ausgangssperre sei es unbedingt, die jetzt gefordert werden müsse. Wir wissen wörtlich aus den Bewegungsprotokollen der Fahrzeuge und der Handydaten, dass abends sehr viele Treffen stattfinden. Bewegungsprotokolle der Fahrzeuge. Wie kommt denn ausgerechnet Herr Lauterbach an solche Protokolle heran? Das sind ja wirklich Fragen, die man stellen muss. Auf der einen Seite ist die Corona-App ein riesiger Flop der Bundesregierung, überhaupt kein wirksamer Beitrag zum Gesundheitsschutz. Statt Überwachung sollte eigentlich auf optimale Gesundheits- und Krankenhausinfrastruktur gesetzt werden. Und nun kommt Herr Lauterbach aus der Hecke und sagt, wir wissen aus den Bewegungsprotokollen der Fahrzeuge und der Handydaten, dass abends sehr viele Treffen stattfinden.
Ja, nun muss man dazu sagen, das liegt natürlich nicht alles an der Corona-App, sondern jedes Auto, welches mit einem Navigationssystem ausgestattet ist. Da gibt es zum Beispiel sogenannte Unfallsensoren. Wenn ein Auto auf dem Kopf liegt, dann wird automatisch bei modernen Marken wie zum Beispiel BMW ein Notruf abgesendet. Und in dem Moment, wenn dieser Notruf abgesendet wird, zum Beispiel bei BMW, wie in München, weiß man, da ist gerade ein Auto verunglückt und es wird sofort ein Notfallplan erstellt, dass man weiß, wo liegt das Auto und so weiter. Das heißt, jedes Auto mit einem Navigationssystem ist zu orten. Deshalb fahre ich hier gerade einen alten Baujahr 82, ein altes Mercedes G-Modell, ein Diesel mit 72 PS. Da gibt es noch gar nichts, da gibt es nicht mal richtige elektrische Fensterheber, sondern noch Kurbeln. Also das ist ganz wichtig. Und natürlich auch das normale Handy, also das Smartphone, was man dort hat, unterliegt natürlich meistens gerade den großen Big-Tech-Unternehmen wie Google und die können sehr wohl Bewegungsprofile fahren und auch zeichnen und das tun sie auch. Was hier deutlich wird, ist klar ein weiterer Verstoß gegen das Rechtssystem, nämlich des Datenschutzes, aber wer daran wirklich geglaubt hat, dass man sich an die Datenschutzgesetze hält, der glaubt auch, glaube ich, noch an den Weihnachtsmann. Und das wird jetzt hier sehr deutlich, in welcher Großkontrolle wir uns zurzeit befinden, in allem, was wir tun. Aus diesem Grunde sollte man vielleicht auch mal ab und zu sein Handy schlicht und ergreifend zu Hause lassen und einfach mal durch die Gegend fahren, vielleicht auch mit einem alten Auto. Also alte Autos könnten eine Renaissance erleben.
Ja, oder mit dem Fahrrad, ne? Also Handy zu Hause lassen, auf den Drahtesel und sich dann mit den Freunden treffen. Das ist natürlich keine Aufforderung, was wir hier sagen, sondern das sind einfach nur ein paar sprühende Ideen, die natürlich nicht ernst gemeint sind.
Und zwar kein E-Bike, sondern schlicht und ergreifend ein Fahrrad, wie früher.
Du meinst, wo man selber tritt?
Selber treten, gesund bleibt, frisch bleibt und dann versuchen auch, die Maske wegzulassen.
Du meinst Immunsystem stärken?
Ganz von alleine, genau. Und zwar Antikörper zu bilden.
Du glaubst, dass das die Regierung gut findet?
Nein, absolut nicht. Wir sollen ja geimpft werden.
Ah ja, dann also bitte nicht Fahrrad fahren und bitte diese Vorschläge hier verwerfen. Ja, und dein Lieblingsvirologe Andreas, Christian Drosten heißt der, der hat jetzt einen erneuten Lockdown gefordert und wörtlich gesagt, jetzt bleibt nur noch der Holzhammer. Angesichts dieser steigenden Corona-Zahlen. Das ist ja eine bestimmte Rechenart, nach der diese Corona-Zahlen ausgemacht werden, die für Experten, die nicht auf der Payroll der Bundesregierung stehen, ein sibyllinisches Werk ist, was nicht zu durchdringen ist. Aber Drosten sagt wörtlich, ich glaube, es wird nicht ohne einen neuen Lockdown gehen, um diese Dynamik, die sich jetzt ohne Zweifel eingestellt hat, noch einmal zu verzögern. Das hat er bei NDR Info gesagt. Die Situation sei leider sehr ernst und sehr kompliziert. Erinnert mich an letztes Jahr.
Ja, das sind eben die Fernsehwissenschaftler. Das finden wir bei Herrn Lauterbach und das finden wir auch bei Herrn Drosten, die ja sehr umstritten sind, aber tatsächlich vor der Kamera stehen regelmäßig und dann ihre ganz klaren Aussagen dann absondern und das tatsächlich auch ohne eine Beweisführung. Und an der Kante sollte man mehr bringen, denn sie haben oft genug bewiesen, dass sie falsch liegen in all diesen Dingen. Das haben sie oft genug bewiesen und ich glaube, sie fügen auch mit ihren Aussagen und ihrer Präsenz schlicht und ergreifend der Wissenschaft, der wirklichen, seriösen Wissenschaft, die gibt es nämlich noch, wirklich einen schweren Schaden zu. Aber so haben wir das für alle. Es gibt auch einen Harald Lesch, der in der Physik natürlich ganz klar politische Dinge dann nach außen trägt und dabei ganz klar in bestimmten Rahmenbedingungen bleibt.
Im ZDF?
Im ZDF. Oder wir sehen auch beispielsweise Fernsehphilosophen, wie heißt der nochmal?
David Richard Precht,
von dem ich neulich da was wieder gehört habe, wo ich auch nur noch gesagt habe, um Himmels Willen, wie viele Philosophen müssen sich jetzt wirklich elend fühlen, wenn ein Fernsehphilosoph dann solche Dinge raushaut und sagt, wie kann man dann von den Menschen jetzt auch noch überhaupt etwas erwarten, wenn sie sich sogar gegen die Maske wehren oder so ähnlich. Also das war wirklich unfassbar.
Tja, lieber Andreas, Goethe war gestern.
Ja, aber wirklich.
Wir möchten zu einem kurzen Artikel kommen, den Vera Lengsfeld geschrieben hat. Vera Lengsfeld, ihr kennt den Namen, sie war in der DDR die Gegen- oder Widerstandsaktivistin schlechthin. Wir hatten Vera Lengsfeld hier in Kanada beim Seminar zu Besuch vor 2 Jahren, ne? 2,5 Jahren.
Ja, ist es schon her. Es war eine schöne Zeit hier.
Ja, und sie ist natürlich eine sehr versierte Merkel-Durchleuchterin, um nicht zu sagen Kritikerin. Und sie schreibt über Angela Merkel, dass deren Angriff auf die Freiheit vorerst gescheitert sei, eben durch kein Reiseverbot, das sie verhängen wollte über Ostern. Und Vera Lengsfeld schreibt wörtlich, erinnern wir uns, auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz hat Kanzlerin Merkel ausgesprochen, wie es in ihr denkt. Es könne doch nicht sein, dass man nicht in der Lage sei zu verhindern, dass Menschen nach Mallorca fliegen, aber in Flensburg ein 15 Kilometer Bewegungsradius durchgesetzt werden könne. Umgehend wurden die zuständigen Ressorts beauftragt, die juristischen Möglichkeiten für ein totales Reiseverbot zu prüfen. Offensichtlich ist Merkel mit dieser Attacke auf unsere grundgesetzlichen Freiheiten gescheitert. Am Dienstag, dem 31. März, das ist nicht der Dienstag gewesen, heute ist doch der 31. Mittwoch, also Dienstag, der 30. März, wurde der Prüfauftrag abgeschlossen. Die Prüfer hielten so ein Reiseverbot mit Recht und Gesetz nicht vereinbar. Und sie sagt, wieder schweigen die Medien weitgehend zu dieser totalitären Anmaßung und der folgenden Niederlage Merkels oder umschrieben sie sanft. Keine deutlichen Fragen an die herrschsüchtige Regierungschefin. Und Vera Lengsfeld sagt, Urlaubsreisen ins Ausland würden trotz der Pandemie auch weiterhin grundsätzlich möglich sein, teilte ein Regierungssprecher schmallippig mit. Auf die Anfrage der deutschen Presseagentur nach den geltenden Bestimmungen für Reisende lautete die Antwort, eine darüber hinausgehende rechtliche Regelung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Dieser Vorgang, sagt sie, macht wieder deutlich, dass Merkel nur noch an der Macht ist, weil die Medien sie schützen, indem sie keine kritischen Fragen stellen. Eines nicht mehr allzu fernen Tages, wenn die Virokratur vorbei ist, denn keine Herrschaft währt ewig, ein wichtiger Nebensatz, ein eingeschobener, denn keine Herrschaft währt ewig, dann werden die willigen Helfer ein Problem damit haben, ihre Mitschuld zu vertuschen. Wir werden sie dem gnädigen Vergessen überlassen, aber wir müssen dringend darüber aufklären, was in dieser neuen Form von Herrschaft gelaufen ist, was sie möglich machte. Ja, Vera Lengsfeld scheint davon auszugehen, dass etwas Ähnliches wie in der ehemaligen DDR passiert, dass also dann doch das System auffliegt und man ein gnädiges Vergessen über alle zieht. Da hätte man noch einen draufzusetzen. Also ich glaube an das gnädige Vergessen nicht mehr. Ich glaube übrigens auch nicht an überhaupt irgendein gnädiges Vergessen, vielleicht was die irdischen Strukturen angeht, aber was natürlich die Gesetzmäßigkeiten der Natur angeht, da gibt es kein gnädiges Vergessen.
Ja, und wir haben nun mal das Pendel der Wechselwirkung und das meinst du damit natürlich. Und das kennen wir natürlich auch in allen sachlichen, materiellen Strukturen des Totalitarismus. Ich denke da an die Nürnberger Prozesse beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke auch daran, dass nach der DDR dann die Mauerschützen vor Gericht gestellt wurden. Man hat die Kleinen dann natürlich mehr oder weniger gehängt und hat die Großen laufen lassen. Die sind dann in die Politik gekommen und treiben heute ihr Unwesen in einer neuen Form des Totalitarismus, wie wir es schon hatten. Übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg war es auch so, dass die großen Betonköpfe tatsächlich wieder in relativ guten Positionen waren, während die Kleinen dann gehängt wurden, außer die Repräsentativen natürlich, die man dann entsprechend entsorgte oder die sich selbst dann entsorgt hatten in Nürnberg. Also hier werden tatsächlich auch in meinem Kopf bestimmte Parallelen im Kopf aktiviert und ich sehe, dass eine Geschichte sich ja niemals wiederholen sollte und genau diejenigen, die uns das ständig vorwerfen und sagen, wir dürfen die Geschichte auf keinen Fall wiederholen, wir müssen aus der Geschichte lernen, Deutschland darf nie wieder dasselbe erleben, was es schon mal erlebte in der dunklen Zeit und genau diejenigen, die das sagen, sind gerade dabei und installieren aus meiner Sicht eine neue Struktur in dieser Art.
Ja, ich meinte natürlich auch noch mit dem gnädigen Vergessen, dass es in den Gesetzen nicht gibt, dass natürlich eine karmische Belastung, eine schwere Belastung auf die Verantwortlichen fällt oder schon gefallen ist. Und der müssen sie sich stellen, egal ob das noch im Diesseits ist, aber im Jenseits wird es natürlich sehr unangenehm. Wir lesen gerade Franchezzo, das ist ja ein Jenseitsbericht und daraus geht hervor, wie man tatsächlich abbüßen, abarbeiten muss. Natürlich hat man trotzdem immer wieder eine Chance, wenn man sich zum Guten verändern möchte. Aber erstmal wird es richtig hart.
Ja, und wenn man wirklich erst einmal wieder realisiert, dass das, was wir als Leben bezeichnen, nicht der Zeitpunkt ist von der sogenannten Geburt bis zum sogenannten Tod, sondern dass es ein weitaus größerer, eine größere Spanne ist, sondern es besteht aus vielen, vielen Erdengängen und vielen Geburten und vielen Sterbefällen. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir dann aus Schuld, aber auch eben aus förderlichen Verhalten beispielsweise, dass wir daraus unsere Konsequenzen zu tragen haben, wenn wir uns richtig in die Gesetze der Natur einordnen, auch dankbar sind, auch so etwas wie Demut wiedererkennen, spätestens wenn man mal irgendwo steht in einem Wald und sieht diesen grünen Baumwipfel, die Spitze, die sich in den blauen Himmel hineinragt, dann wird einem so klar, wie klein man eigentlich ist. Ich sehe hier gerade einen Blue Jay auf einer Baumspitze sitzen hier gegenüber und das ist ein Vogel und man sieht dann eben halt diese Größe der Natur und erkennt dann plötzlich auch seine Kleinheit und dann ist man auf der richtigen Spur und wenn man dann hinübergeht, wird man dann entsprechend auch sich in die richtige Etage einordnen. Entweder man wird nach oben gezogen oder nach unten gedrückt. Das liegt einzig und allein an einem selbst.
Ja, und der Blue Jay ist eine Eichelhäher-Art. Übrigens auch hier ein Vogel, der die Eier klaut aus den anderen Nesten. Das sind hier ganz schön freche Dinger, die schackern auch den ganzen Tag rum. Sie sind aber wunderschön. So, jetzt habe ich deinen philosophischen Beitrag mit einem irdischen Vogel abgebunden. Entschuldige bitte.
Völlig in Ordnung. Super, passt doch.
Andreas, aber trotzdem, wir kommen noch mal zu den Verwerfungen der... Wir reden ja hier allermeist über die deutsche Politik und auch bestenfalls noch über die österreichische, wenn wir über wir reden. Und jetzt hat sich ein absolut juristisches Schwergewicht zu Wort gemeldet, nämlich der Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate, der davon spricht, dass die Corona-Maßnahmen verfassungswidrig sind. Da gehen wir gleich rein. Ich will kurz sagen, wer ist Strafverteidiger Gerhard Strate? Viele von euch kennen ihn vielleicht noch. Er hat den Fall Weimar damals behandelt, Monika Böttcher mit den zwei toten Kindern. Ein ziemlich aufsehenerregender Fall gewesen. Er hat den Freispruch erlangt für Monika Böttcher. Dann die Hamburger Kiezgröße Burim Osmani, aber vor allem der Unternehmer Alexander Falk, der ja unter großen Druck geraten ist. Und vor allem Strate ist bekannt geworden infolge der Finanzkrise ab 2007, als er sich engagierte gegen Verantwortliche, indem er meistens übrigens ohne Auftrag Strafanträge gestellt hatte gegen führende Bankmanager und die eingereicht hat. Und zum Beispiel erfolgte auf eine Anzeige von ihm eine Anklage der Hamburger Staatsanwaltschaft gegen die damaligen Vorstandsvorsitzenden der HSH Nordbank, Dirk Jens Nonnenmacher und Hans Berger. Und 80 Personen bundesweit waren von diesen Strafanzeigen betroffen. Und er hat auch Gustl Mollat freigekämpft, der 7 Jahre zu Unrecht im Gefängnis gesessen hatte. Du erinnerst dich an den Fall.
Oh ja, sehr gut. Das war ja unglaublich, was da an Seilschaften eine Rolle spielten, von Politik bis in die Ministerialebene. Also da wurde ziemlich klar, wie unsere demokratische Struktur aufgebaut ist.
Ja, und Strate hat zum Beispiel auch Carsten Maschmeyer vertreten 2014 im Streit gegen die Schweizer Bank Safra Sarrazin. Dann, das hat dann zu einer Großrazzia dort geführt, auch in der Schweiz. Und Strate vertrat auch den Volkswagen-Patriarchen Ferdinand Piëch seit Anfang 2017 wegen möglicher Verstrickungen in den Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselmotoren. Also da hat er auch Einsicht. Strate ist ein wirklicher Hammer. Und der sagt jetzt, dass diese Lockdown-Maßnahmen verfassungswidrig sind, und er warnt vor den Folgen des Lockdowns für die mittelständische Wirtschaft und hat die staatlichen Maßnahmen, wie gesagt, schwer kritisiert. Wörtlich sagt er dem Hamburger Abendblatt gestern, die Maßnahmen schlagen dem in Artikel 14 des Grundgesetzes garantierten Schutz des Eigentums ins Gesicht. Die Inzidenzzahlen seien wenig aussagekräftig. Sie gingen derzeit in die Höhe, weil viele Menschen nach einem Schnelltest auch einen PCR-Test machten und damit die bisherige Dunkelziffer der Infizierten in die Statistik einfließe. Zweifelhaft sei auch, ob man die ermittelten Fälle von Virusvarianten hochrechnen könne, wie es das Robert-Koch-Institut mache. Er sagt wörtlich, man muss kein Mathematiker sein, um derartige Statistikspielchen als Grundlage der allgemeinen Panikmache abzulehnen. Der Lockdown des Einzelhandels kann ihm zufolge nichts an der Ausbreitung des Virus ändern. In der Zeit nach Corona werde es ein Lastenausgleichsgesetz geben müssen, um die wirtschaftlichen Schäden zu verteilen. Für Empfänger eines scheinbar sicheren Gehaltes könne es nach der Bundestagswahl ein böses Erwachen geben. Er fordert, zur schwedischen Lösung gibt es keine Alternative, will man dem Mittelstand nicht den Todesstoß versetzen. Schweden ist ja in der Krise einen Sonderweg gegangen mit vergleichsweise wenigen und milden Beschränkungen. Das ist übrigens ein Beitrag gewesen insgesamt von den deutschen Wirtschaftsnachrichten.
Ja, also was ich sehr spannend finde, ist, dass er zur Beweisführung hier den Artikel 14 des Grundgesetzes heranführt. Das ist nämlich die Garantie des Eigentums und die Unversehrtheit des Eigentums. Und der Staat durch diese Maßnahmen das Eigentum natürlich sehr wohl tangiert. Denn Eigentum ist nicht nur ein Haus oder ein Auto, sondern auch die Existenz in Form eines Unternehmens und der Arbeitsplatz. Denn auch das sind ja Eigentumsansprüche, die man daraus ableiten kann. Nur muss man dazu wissen, dass es in einem, ich glaube, Absatz 2 oder 3 des Artikel 14, ich habe es jetzt nicht im Kopf, auch natürlich drin steht, dass eine Enteignung möglich ist, und zwar im Sinne des Gemeinwohl des Volkes. Und wenn wir dann noch wissen, dass wir im Artikel 139 des Grundgesetzes, und dann höre ich auch schon auf, noch einen Vorbehalt haben der Alliierten, wo drin steht, dass die Vorschriften von der Befreiung des Nationalsozialismus und auch des Militarismus Deutschlands, dass diese Vorschriften vom Grundgesetz nicht berührt werden. Das heißt, es gibt ja noch verschiedene Kontrollgesetze, die nicht jeder kennt und die auch wirklich teilweise unter Verschluss liegen. Das ist ja eine ziemlich bewegte Geschichte, die wir haben. Und auch aus diesem Grunde ist natürlich das Grundgesetz keine richtige Verfassung. Und deshalb kann man da wahrscheinlich auch so drüber weggehen, als wäre es die Hausordnung eines Schrebergartenvereins. Und so kommt es mir mittlerweile vor, das, was Frau Merkel uns hier letztlich präsentiert. Aber es ist tatsächlich so, dass das Eigentumsrecht hier schwer tangiert wird. Und diese Argumentation finde ich an der Stelle wirklich sehr schlüssig. Aber spannend ist eben halt auch, dass er sagt, dass wir mit einem Lastenausgleichsgesetz jetzt zu rechnen haben. Und das ist die logische Konsequenz. Also, wir müssen uns das so vorstellen, die Politiker beispielsweise, die werden mit Sicherheit, wenn die Steuereinnahmen wegbrechen, und die brechen weg, weil nicht die großen Konzerne die Steuerlast tragen in Deutschland, sondern die kleinen und mittelständischen Betriebe. Die fallen jetzt aus, dadurch kommen keine Steuern mehr rein oder weitaus weniger. Die Mitarbeiter, die freigesetzt werden, zahlen auch keine Steuern mehr rein. Das heißt also, die Steuerausfälle werden groß sein. Glaubt ihr allen Ernstes, dass die Politiker auf Diäten verzichten? Diäten ist übrigens so ein schöner Begriff. Das klingt immer so nach Abnehmen, an eine Diätenerhöhung klingt ja fast so, als würde man jetzt noch mehr verzichten, noch mehr abnehmen wollen. Das ist ja auch schon so ein perfider Begriff, Diäten. Aber nichtsdestotrotz, glaubt ihr, dass sie die Einnahmen runter reduzieren würden, weil sie sagen, es reichen die Steuereinnahmen nicht mehr aus? Nein, man wird natürlich an das Vermögen der Bürger rangehen. Und das sind in erster Linie die Immobilienbesitzer in Deutschland, die dann rangezogen werden, aber auch die großen Gelder, die auf den Banken liegen. Wer Geld auf der Bank hat, noch einmal, das gehört einem nicht, das gehört der Bank. Das ist die rechtliche Situation. Wir stellen es ihm zur Verfügung, dieser Bank oder Ihnen zur Verfügung, diesen Banken. Und in diesem Moment, wenn jetzt eine solche Struktur jetzt eintritt, dass Gelder bezahlt werden müssen, weil der Staat mehr Gelder braucht. Der Staat lebt über seine Verhältnisse, aber noch lange nicht standesgemäß. Und wir sehen, wie momentan die Gelder reingezogen werden in die Immobilienmärkte, in die Aktienmärkte, weil man genau weiß, man kann das Preisniveau nicht halten. Und spätestens im Rahmen eines Lastenausgleichs werden natürlich auch die Immobilienpreise dramatisch zusammenbrechen, weil viele diesen Lastenausgleich nicht bezahlen können und dann eventuell sogar Zwangsversteigerungen ansehen. Das heißt, das Chaos ist vorprogrammiert. An der Stelle noch einmal, denkt darüber nach, Emotionen hin oder her, ist es vielleicht sinnvoll, sich von einer Immobilie zu trennen, vor allem dann, wenn es der Hauptbestandteil des eigenen Vermögens ist. Es ist wirklich eine Entwicklung, die hier deutlich ist.
Ja, viele sagen aber, wenn ich mein Haus verkaufe, was mache ich denn dann mit dem Geld? Und ich hatte neulich mal einen Traum, das habe ich dir morgens dann ganz erschrocken erzählt. Das ist natürlich nur ein Traum gewesen, aber ich hatte noch diese Worte von Herrn Schwab, Klaus Schwab im Kopf nach dem Motto Cyberattacke weltweit. Das wäre dann das, was eine Mikrobenpandemie völlig in den Schatten stellen würde. Und ich hatte geträumt, es hätte eine Virusattacke gegeben auf sämtliche Systeme der Welt. Und als diese Attacke mehr oder weniger bereinigt wurde, waren alle Informationen, alle Daten weg. Und dann bin ich schweißüberströmt wach geworden und habe gesagt, also wenn das denn so wäre, dann wären ja praktisch auch alle Bankverbindungen und alle Guthaben auf den Konten und so weiter weg. Du hast mich dann getröstet und hast gesagt, so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber was wäre denn für so ein Fall?
Naja, ausschließen kann man es natürlich auch nicht. Aber es gibt natürlich so viele Backups im Hintergrund, die man nicht alle gleichzeitig zerstören kann, besonders wenn sie nicht am System angeschlossen sind. Aber einfache Blackouts und so weiter reichen schon aus. Also ich sage, es braucht gar nicht diese Cyberattacke, um das Geld zu vernichten. Da reicht der Druck auf die Escape-Taste. Und dann ist das Geld einfach weg, weil wir unterscheiden zwischen Buchgeld, es wird auch Chiralgeld genannt, und gesetzlichen Zahlungsmitteln. Gesetzliche Zahlungsmitteln sind die Geldscheine. Umgedreht ist es ja Scheingeld. Das passt eigentlich besser. Früher nannte man es Banknoten, weil die Banken noch etwas notiert haben, nämlich einen Wert. Der war dann in Edelmetallen dann bemessen. Und wir haben auf der anderen Seite die Münzen. Und die Münzen, die unterliegen also der staatlichen Aufsicht, das sogenannte Münzregal. Und nur diese beiden Geldeinheiten, Banknoten und Münzen, sind gesetzliche Zahlungsmittel. Alle anderen sind Buchgelder. Wenn man die per Escape tatsächlich löschen würde im Rahmen einer Währungsreform, dann wäre das nicht einmal ein richtiges Vernichten von Geld, also von gesetzlichen Zahlungsmitteln, sondern lediglich von Buchgeld. Also an der Kante ist es sehr wichtig, solange es noch Bargeld gibt, Bargeld so zu halten und auf gar keinen Fall sein Geld auf der Bank liegen zu haben, zumindest keine größeren Summen. Und dann bietet einen, ich meine, ich komme mir fast einfallslos vor, wenn ich dann von Edelmetallen spreche, weil das immer wieder so ein Dauerthema bei mir ist. Aber Edelmetalle sind Mobilien. Und wenn man zum Beispiel hier in Kanada zum Beispiel Edelmetalle kauft, die kann man hier einlagern in Hochsicherheitslager außerhalb des Bankensystems und Silber und Platin sogar steuerfrei. Das lohnt sich allerdings erst ab gewissen Größenordnungen. Ich sage mal mindestens 50.000 Euro. Aber selbst wenn man in Kleinigkeiten, in kleineren Summen in Deutschland sich Edelmetalle kauft, dann kann man sie sich einfach irgendwo hinlegen, notfalls im Garten verbuddeln. Da gibt es Möglichkeiten, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und man hat damit Werte. Und jetzt hat mir neulich jemand gesagt, ja, weißt du eigentlich, wie viel Leid und Elend an Goldproduktionen und so weiter hängen? Ja. Das weiß ich. Ich wünschte mir auch, ich bräuchte eine solche unsinnige Empfehlung nach den Schöpfungsgesetzen nicht geben. Aber wir bewegen uns jetzt in einer Phase, die man als dramatisch bezeichnen kann. Und die Rahmenbedingungen lassen mir leider keine andere Empfehlung zu, als auf diese Edelmetalle zu gehen, deren Abbau man wirklich mehr als in Zweifel legen kann.
Naja, also wenn jetzt mein Traum wahr werden würde, was keiner hofft und was wahrscheinlich in der Konsequenz unrealistisch ist, aber wäre es so, dann würde ja praktisch wirklich auch alles, ob das Krypto, Aktien und so weiter, es wäre ja, ja, das wäre dann überflüssig, es würde nicht mehr existieren.
Ja, also das ist so, aber ich möchte da wenig zu sagen, weil ich habe sonst wieder diese großen Mail-Gruppierungen von den Krypto-Fans und den Bitcoin-Fans und das belastet einfach nur unnötig mein Account. Und weil da sind einfach auch Ideologien, die dahinter stehen. Aber unterm Strich gesehen ist es tatsächlich so, dass das Geld dann relativ schnell weg sein kann. Es hat auch was mit Vertrauen zu tun. Geld ist auch eine Vertrauenssituation. Und das ist nicht nur eine Frage über die Geldmenge, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle. Übrigens sind Edelmetalle auch nicht die Lösung, um in der Krise sich damit etwas zu kaufen, so wie es gern erzählt wird. Das hat immer so einen romantischen Touch. Man hat sich dann ein Krümelchen da irgendwo abgebrochen. Es gibt da so kleine Grammtäfelchen. Und dann kauft man dafür Brot. Ich sage, wenn die Krise wirklich da ist und man Kohldampf hat, dann frisst man sein Brot selbst, egal wie viel Gold man dafür angeboten bekommt. Ein Glas Wasser in der Wüste hat mehr Wert als alles Gold der Erde. Das heißt, das Wichtigste ist jetzt nicht Edelmetalle, das Wichtigste sind Vorsorgebetreibung, wie wir sie hier sagen, wie Wasserfilter und all diese Dinge, die man eventuell braucht. Das sind die entscheidenden Dinge. Und man tauscht dann, Mensch, es gibt zum Beispiel an den Grenzen in Polen, Tschechien, gibt es dann Fusel zu kaufen, so billigen Korn. Da kostet dann eine Flasche $1. Das schmeckt wie Knüppel auf dem Kopf, aber es wirkt. Und das ist natürlich ein Mittel, mit dem man dann zum Beispiel tauschen kann. Wenn man sich davon was in den Keller legt, ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und man hofft, dass man es nie trinken muss. Und man kann es notfalls auch als Grillanzünder nutzen. Also das Ding ist vielseitig verwendbar. Das sind die Dinge. Edelmetalle sind nur dafür da, die überschießenden Gelder, die man nicht braucht, durch die Krise hindurch zu bekommen für die Zeit nach der Krise. Im Rahmen der Krise braucht man es nicht.
Nein, wir kommen nachher noch zum Thema Vorsorge. Was heißt nachher? Wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Andreas, ich bin ganz froh und glücklich. Nina Hagen, eine der Ikonen eigentlich des deutschen Punk und auch eine Widerstandsaktivistin aus der DDR, die hat sich zu Wort gemeldet und scheint jetzt offenbar auch ein bisschen deutlicher Klartext zu reden. Sie war mir vor einigen Jahren schon mal aufgefallen, weil sie sich zu ihrem christlichen Glauben bekannt hat. Sie sprach plötzlich von Gott und von Jesus, was sie mir natürlich sehr sympathisch gemacht hat, denn gerade solche Menschen, die Vorbildfunktion für viele andere haben, die den Mut haben, sich so darüber zu äußern, die tun aus meiner Sicht ein gutes Werk, um anderen zu helfen, die Augen aufzubekommen. Und Nina Hagen hat eine Telegram-Seite. Ich sage euch mal die Adresse: nina_hagen_offiziell. Und sie schreibt dort unter anderem, also ich habe den Kanal schon mal abonniert und werde auch, wenn sie weiter veröffentlicht, werde ich euch das verlinken, damit sie auch ein bisschen Zulauf hat und durch euch gestärkt, ermutigt wird, diesen Weg weiterzugehen. Sie sagt, schreibt folgenden Text: Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen. Sie haben Gefängnisse und Festungen. Sie haben Gefängniswärter und Richter, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit kleinkriegen? Ehe Sie verschwinden, und das wird bald sein, werden Sie gemerkt haben, dass Ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Sie haben Pfaffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Müssen Sie denn die Wahrheit so fürchten? Sie haben Tanks und Kanonen, Polizisten und Soldaten. Haben Sie denn so mächtige Feinde? Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der Sie, die Stürzenden, stützt. Eines Tages, und das wird bald sein, werden Sie sehen, dass ihnen alles nichts nützt. Und da können sie noch so laut Heil schreien, weil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt. Also das ist sicherlich ein Bezug auf die Offenbarungen aus dem Neuen Testament von Johannes. Denn klar ist, dass genau diese Leute eben, diese Handlanger der Macht, eben nicht mehr sehr lange in ihren Ämtern sitzen werden. Und Nina Hagen hat dann auch noch gepostet, dass sie hofft, beim Osterspaziergang möglichst viele Menschen zu treffen. Also sie drückt sich da sehr vorsichtig, aber doch auf der anderen Seite klar aus.
Ja, ich finde das sehr spannend und es ist schön, dass wir gerade Nina Hagen jetzt neu in den Reihen der Kritiker haben. Und das, was sie dort schreibt, hat natürlich auch ein sehr hohes Niveau. Und das finde ich sehr wichtig, dass nicht einfach nur rumgebrüllt wird und auch dann die Nerven blank liegen, sondern man wirklich sachlich weiter argumentiert. Denn für die unsachlichen Argumentationen haben wir Herrn Lauterbach. Und hier geht es darum, dass wir tatsächlich eine sachliche Grundlage haben. Und das macht sie sehr, sehr gut.
Ja, Nina Hagen ist ja die Tochter von Eva Maria Hagen. Eva Maria Hagen war auch im DDR-Widerstand mit Biermann, Wolf Biermann, Wolf-Dieter Biermann heißt er, glaube ich. Genau. Und das ist schon so eine Widerstandsfamilie. Es gibt ja auch eine Tochter, die Cosma Shiva Hagen, Schauspielerin. Also ganz schön einfach zu sehen, dass aus den Reihen, wir fragen ja hier immer, wo sind die Prominenten, dass doch mehr und mehr Widerstand kommt. Nena hatte sich kürzlich erst geäußert, wurde von den Mainstream-Medien natürlich auseinandergenommen. Aber wir wissen inzwischen, dass diese Leute auch beispielsweise Michael Wendler, der sich ja auch kritisch geäußert hat und der vom Mainstream richtig weggeledert wurde, aber hier bei Telegram über 160.000 Leser im Kanal hat und eben auch sein Publikum weiter durch diese Krise durchführt. Jeder hat ja ein bestimmtes Publikum. Es sind nicht alle, die bei keine Ahnung, Oliver Jannich oder Heiko Schrang oder Wendler sind, zum Beispiel bei uns. Und es sind nicht alle, die bei uns sind, eben bei anderen Portalen. Das ist das Gesetz der Anziehung der Gleichart, das eben auch hier so die Leserschaft zusammenstellt. Ohne euch übrigens, ohne eure Multiplikationseffekte, die ihr durch Weiterleitung herstellt, würde natürlich dieser Erfolg nicht möglich sein. Wir sind jetzt vielen, vielen Dank an alle übrigens bei über 180.000 Leser. Ich glaube, das ist so mit die größte Größe hier in den kritischen Telegram-Medien. Und wir hoffen auch, dass wir weiter nach vorne gehen, was die Zahlen angeht. Denn das hören wir ja auch von vielen Seiten, Andreas. Es gibt schon in vielen Reihen jetzt ein allmähliches, erstauntes Augenreiben und Erwachen.
Ja, das glaube ich auch. Und wir versuchen natürlich auch eines mit unserem Kanal, dass wir nicht im Widerstand direkt sind. Wir haben mit Widerstand in dem Moment überhaupt nichts zu tun. Wir sind Kritiker, aber wir sind vor allem eine journalistische Plattform und wollen uns nicht gemein machen. Deshalb ist es auch so, dass uns viele anschreiben, könnt ihr mal die Veranstaltung nochmal bewerben? Könnt ihr da nochmal was zu sagen? Und so weiter. Wir können gerne über diese Dinge berichten, aber wir werden sie in diesem Moment nicht forcieren. Nicht, weil es uns nicht wichtig ist, dass diese Dinge passieren. Ich finde das auch gut, dass das so ist. Aber unsere persönliche Meinung und Einstellung, und keiner kann sich von einer persönlichen Meinung und Einstellung freimachen, darf aber dabei keine Rolle spielen. Aus diesem Grunde ist es auch wichtig, das ist das, was man uns immer wieder mal sagt, ja, warum macht ihr so viel Mainstream-Presse, die ihr damit reinbringt? Ja, genau deshalb, weil sie relevant ist für die Nachrichtenlage. Wir kommentieren sie ja auch und nicht unbedingt nur im Interesse der Mainstream-Medien. Und wir sehen zum Beispiel anhand der Morgelons, dass wir auch die kritische oder die alternativen Medien nicht einfach pauschal schlucken und sagen, das sind ja die von uns, sondern auch da kritisieren wir. Und das ist ja auch eine konstruktive Kritik mit Wertschätzung, aber wir müssen da ehrlich sein, sonst verlieren wir die Seriosität.
Ja, genau. Andreas, wir kommen zu einem neuen Thema aus der Mainstream-Presse, nämlich von Welt Online. Und die Überschrift lautet: Jetzt wird die Energiewende zur Gefahr für ganz Deutschland. Und da heißt es, der Bundesrechnungshof hat dem Bundeswirtschaftsministerium vorgeworfen, die Energiewende unzureichend zu kontrollieren und mangelhaft zu steuern. Diese bereits vor 3 Jahren geäußerte Kritik an der Energiepolitik, wir sprechen ja oft darüber, haben die Rechnungsprüfer jetzt aktuell in einem weiteren Sonderbericht erneuert und um eine brisante Analyse zur Versorgungssicherheit ergänzt. Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kai Scheller, sagte bei der Vorstellung dieses Sonderberichtes wörtlich: Seit unserer letzten Bilanz in 2018 hat sich wenig getan, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten. Das ist ernüchternd. Und durch diesen Umstand, weil sich wenig tut, weil die falschen Weichen gestellt wurden, drohen für Deutschland immer höhere Strompreise. Und hier heißt es, ging es zuvor hauptsächlich um die Kostenkontrolle der Energiewende. Analysierten die Prüfer jetzt auch, ob die Stromversorgung Deutschlands sicher sei. Das Ergebnis, so heißt es, ist alarmierend. Die Bundesregierung habe die sich abzeichnenden realen Gefahren für die Versorgungssicherheit nicht ausreichend im Blick. Das Monitoring der Energiewende sei lückenhaft.
Ja, und was wir hier sehen, ist wieder der ganz große Zusammenhang. Wir haben eine neue rot-grüne Politik. Das ist dieser grüne Weg, der beschritten werden soll, indem wir sagen, wir dürfen jetzt keine Rohstoffe mehr verbrauchen. Wir dürfen die Rohstoffe nicht mehr verbrennen. Wir dürfen die Massentierhaltung nicht mehr fahren und kein Fleisch mehr essen. All diese Dinge. Und das sind ja auch alles Aussagen, die man einfach unterschreiben kann. Ich unterschreibe die Dinge übrigens auch. Ganz klar.
Ja, also ganz kurz, wir waren beide Vegetarier und wir sind auch wieder auf dem Weg dahin und wir wissen auch, dass das ein wichtiges Thema ist. Das heißt auch wieder in diesem Zusammenhang, du wehrst ab, Andreas, weil ich weiß, wir bekommen dazu dann immer viel Post. Lasst es einfach, seid immer tolerant allen Menschen gegenüber, die ihr eigenes Weltbild haben, weil es ist ja auch so ein bisschen militant schon manchmal, wenn es so von veganer oder vegetarischer Seite gegen Menschen geht, die noch Fleisch essen. Aber wir sind davon überzeugt, dass sich das tatsächlich ändern wird und wahrscheinlich auch durch diese Maßnahmen. Aber die Art des militanten Vorgehens, das ist ein Riesenproblem.
Was ich meine vor allem ist, dass diese Themen, die tatsächlich das Herz berühren, dass diese Themen tatsächlich von der dunklen Seite vereinnahmt wurden. Da stellt sich dann eine Gruppierung hin, die Milliardäre dieser Welt vertreten. Da gibt es die NGOs, die Nationalstaaten steuern und keine Institutionen sind, sondern mehr oder weniger, ich sage mal, Administrationsbüros, die Nationalstaaten und deren Regierungen steuern. Da braucht man wirklich keine Fantasie mehr zu. Das lässt sich auch lückenlos beweisen, wenn man sieht, alleine wie die Finanzierung dieser Dinge aufgebaut sind. Die Weltgesundheitsorganisation wird zu 80% von Bill Gates und Melinda Gates Stiftung werden die finanziert. Da weiß man doch, dass da natürlich dann auch Nutella drin ist, wenn da Nutella draufsteht. Das ist doch ganz logisch. Was hier interessant ist, ist, dass diese gesamten Argumentation der Menschlichkeit, des Humanismus, man sich für sich vereinnahmt hat. Und damit kann natürlich jeder sagen, der sagt, ich bin jetzt Vegetarier und ich will keine Fleisch, also ich möchte nicht, dass Tiere gequält werden. Ich verstehe jeden, der das sagt und ich stehe voll dahinter. Das Problem ist ganz einfach, ich nehme es den Akteuren nicht ab. Ich selbst, ich bin ja Kommentator hier. Das heißt,
den offiziellen Akteuren.
Den offiziellen Akteuren, die sich hinstellen und sagen, wir müssen jetzt die Welt in eine Menschlichkeit überführen. Wir müssen die Welt wegnehmen von diesem Materialismus. Wir müssen sie mit einem Grundeinkommen versorgen und all diese Dinge, die da gemacht werden. Sie selbst aber, wie zum Beispiel ein Bill Gates, der größte Landbesitzer als Privatperson in USA ist, der gleichzeitig sagt, Land darf eigentlich gar keiner besitzen, weil es ist ja eigentlich Gott gegeben. Das heißt, hier werden Aussagen gemacht, das heißt also wirklich Wasser gepredigt und Wein gesoffen aus Fässern. Und das ist genau der Punkt, dass die Menschen, die bis zum heutigen Tage vom Umverteilungsmechanismus in einen unanständigen Reichtum gelangt sind und damit in eine auch Spirale aus meiner Sicht des Machtwahns, dass genau diese Menschen denjenigen, die darunter zu leiden haben, sagen, dass sie Fehler gemacht haben, die einfachen Menschen nämlich, und dass Sie, die Großen, diese Menschen rausführen. Ich nehme es Ihnen einfach nicht ab. Die Aussagen sind zum Teil richtig, aber wenn Teile falsch sind, ist das Ganze insgesamt falsch. Und an der Stelle bin ich einfach sehr kritisch.
Ich möchte noch mal hier in diesen Artikel reingehen, denn da sind ein paar Informationen noch drin, über die wir reden sollten. Also es heißt hier weiter, es seien im jetzigen System immer höhere Strompreise zu befürchten. Der Bundesrechnungshof zitiert dabei aus einer Studie, wonach für die Stromversorgung einschließlich des Netzausbaus in den Jahren 2020 bis 2025 zusätzliche 525 Milliarden Euro aufzubringen seien. Die Strompreise für Privathaushalte lägen bereits um 43% über dem europäischen Durchschnitt. Und hier heißt es wörtlich, der Bundesrechnungshof sieht die Gefahr, dass die Energiewende in dieser Form den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet und die finanzielle Tragkraft der stromverbrauchenden Unternehmen und Privathaushalte überfordert. Das kann dann letztlich die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende aufs Spiel setzen. Und seine Brisanz erhält der Bericht auch aus der Tatsache, dass die Rechnungsprüfer ihre Kritikpunkte bereits dem zuständigen Bundeswirtschaftsministerium, also deinem Lieblingsminister Altmaier, vorgelegt hatten. Und die Antworten, Erklärungen und Rechtfertigungen, die aus dem Haus gekommen sind, wurden in den Bericht der Rechnungsprüfer eingearbeitet. Die waren aber nicht geeignet, das Fazit der Prüfer nennenswert abzumildern. Konkret werfen die Prüfer der Bundesregierung vor, die Folgen des Kohleausstiegs nicht richtig berücksichtigt zu haben. So wurden zu Beginn dieses Jahres bereits 11 Steinkohlekraftwerke abgestellt. Insgesamt wird der Ausstieg nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz jetzt schneller umgesetzt als in den Gutachten zur Versorgungssicherheit vorausgesehen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte sich zuletzt 2019, also vor dem Beschluss zum Kohleausstieg, ein Gutachten zur Versorgungssicherheit vorlegen lassen. Darin sei der Kohleausstieg indirekt, heißt es wörtlich, mit untersucht und für unbedenklich befunden worden, rechtfertigt sich das Ministerium. In der Überprüfung dieser Aussagen kommt der Bundesrechnungshof allerdings auf Unstimmigkeiten. Der Vergleich mit dem gesetzlichen Fahrplan zur Stilllegung von Kohlekraftwerken zeige vielmehr, dass die Untersuchung ab 2022 von einer größeren gesicherten Leistung ausgehe, als nach dem beschlossenen Kohleausstieg tatsächlich zu erwarten ist. Es ergebe sich eine Planungslücke von 4,5 Gigawatt, was der Kapazität von 4 großen konventionellen Kraftwerken entspricht. Laut Wirtschaftsministerium bestehe zwar trotz des Kohleausstiegs eine Lastausgleichswahrscheinlichkeit von fast 100%, die Chance, dass die Stromnachfrage stets vom Stromangebot gedeckt werden kann, betrage genau 99,94%. Doch das wird von diesen Prüfern angezweifelt. Denn die Berechnung der Lastausgleichswahrscheinlichkeit durch das Regierungsgutachten beruht auf Annahmen, die zum Teil unrealistisch erscheinen oder durch aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen überholt sind. Und so sei es nicht realistisch, davon auszugehen, dass die Ausbauziele für erneuerbare Energien unter den derzeit schwierigen Akzeptanzbedingungen, insbesondere für Windenergieprojekte, erreicht werden.
Ja, man spürt schon die Unqualifikation der handelnden Personen, die in der Politik sitzen und diese Dinge natürlich besprechen. Und man weiß natürlich sehr wohl, dass die Schwankungen so groß sein werden, dass die Industrie damit überhaupt keine Planungssicherheit mehr hat. Aber das scheint ja offenbar auch das Ziel zu sein. Man hat zwar auf der anderen Seite jetzt überall versucht, auch in den privaten Haushalten diese Smart Meter einzuführen. Das sind ja diese kleinen Geräte, mit denen man dann von Seiten der Stromversorger auch genau überwachen und überprüfen kann, was wird wofür gebraucht und so weiter und so fort. Es hat aber noch weitere Effekte. Man kann gezielt über diese Smart Meter zum Beispiel dann, wenn nicht mehr genügend Strom zur Verfügung steht. Bei Nebel zum Beispiel haben wir keine Sonne, das heißt, die Solarkollektoren können keinen Strom liefern. Bei Nebel haben wir aber auch keinen Wind, das heißt, die Windmühlen drehen auch nicht. Das nächste ist der Trassentransport des Stroms vom Norden nach Süden. Ich habe schon darüber gesprochen. Das bedeutet, es kommen dann Engpässe. Und an den Stellen können übrigens die Stromanbieter, eure Stromanbieter, zum Beispiel einfach mal über Nacht eure Heizungen gezielt abstellen. Das können die von extern ganz einfach machen. Und diese Strommeter, diese Smartmeter sind aber nur ein kleines Element für diese Geschichte dieser völlig verwirrten Politik. Grundsätzlich noch einmal wäre es ja klar und auch nachvollziehbar, eine grüne und nachhaltige Politik endlich einzuführen. Aber wir sehen, es geht hier aus meiner Sicht um eine wirtschaftliche und auch politische Vernichtung Zentraleuropas. Das ist eben halt noch, das sind noch die letzten Strukturen der alten Welt, wo es noch die alten Völker gab. Da gab es Deutsche, da gab es Franzosen, da gab es Engländer. Und das Ganze soll jetzt mehr oder weniger in einen Tiegel verwandelt werden, gleichzeitig bei Deindustrialisierung. Und das ist die hybride Kriegsführung, die hier gerade läuft. Und das ist wirklich tragisch, denn wir wissen, dass in China gerade 1000 Kohlekraftwerke geplant sind. Davon werden 368 bereits gebaut und 803 sind in der unmittelbaren Planung. 1000 Kohlekraftwerke
in China auch in anderen
Ländern?
Nein,
in China, woanders auch, aber allein in China.
Ja, woanders ja auch werden die gebaut. Es ist halt die deutsche Bundesregierung, die hier mal wieder der Welt vorangehen möchte und zeigen möchte, was im Gutmenschentum so alles möglich sein könnte. Aber das sehen eben hier die sehr kritischen Experten völlig anders. Hier heißt es zum Beispiel, es sei auch, wir bleiben noch einen Moment in dieser Meldung, weil da ist viel drin, was man wissen sollte. Und es ist absolut damit zu rechnen, dass es zu Engpässen in der Stromversorgung in sehr absehbarer Zeit kommt. Auch da immer wieder, ja, die Aussage ganz wichtig unterstrichen, dass man selber vorsorgt, dass man eben sein Wasser selber filtern kann, dass man für bei Stromausfällen vorbereitet ist, dass man trotzdem kochen kann, dass man trotzdem heizen kann. Da gibt es ja nun auch genügend Vorschläge, die wir auch hier hin und wieder einstellen, aber natürlich auch auf dem freien Markt. Aber auch hier sollte man sich beeilen, denn die Lieferkettenausfälle, die sehen wirklich dramatisch aus. Ich habe gerade schon wieder eine Zuschrift hier gesehen, während du ausgeführt hast. Die werden wir aber am Freitag besprechen, weil das wird sonst zu viel. Also hier heißt es weiter, es sei auch riskant, dass die Bundesregierung ihre Wind- und Solarstromprognose aus den wörtlich historischen meteorologischen Bedingungen der Jahre 2009 bis 2013 ableite. Es sei nicht sachgerecht, dass diese Simulation kein Jahr mit schwachen Energieerträgen aus Wind und Sonne abbildet, kritisiert der Bundesrechnungshof. Dabei zweifeln die Prüfer auch an, dass der Bedarf an Reservekraftwerken ordentlich ermittelt wurde. So hatte die Bundesregierung für den 1. Oktober 2020 zur Absicherung des Strommarktes die Schaffung einer Kapazitätsreserve von 2 Gigawatt vorgesehen. Die Übertragungsnetzbetreiber hätten mit dem Segen der Bundesnetzagentur allerdings nur die Hälfte dieser Kraftwerksreserve beschafft. Der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass das Bundeswirtschaftsministerium seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Überprüfung des Umfangs der Kapazitätsreserve nachgekommen ist. Das klingt wirklich wie grob fahrlässig.
Ja, das ist grob fahrlässig und ich würde sogar sagen, grob fahrlässig bedeutet ja, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen oder in diesem Fall in besonderem Maße. Ich glaube, hier handelt es sich um einen Vorsatz und das nicht nur bedingt, nämlich mit Wissen und Wollen tatsächlich einen bestimmten Zustand herzustellen, Fakten zu schaffen und damit diese schweren Schäden nicht nur in Kauf zu nehmen.
Das ist natürlich deine persönliche Verschwörungsmeinung.
Das ist meine Meinung, ja.
So. Ja, und im Falle von Strommangel in Deutschland ist bereits heute vorgesehen, dass Industriebetriebe ihre Produktion freiwillig gegen Entschädigung zeitweise herunterfahren. Das wird ja gar nicht unkompliziert.
Ja, das ist so. Es ist unglaublich.
Ja, und hier geht das Wirtschaftsministerium von einem Potenzial von 16 Gigawatt aus, das bis 2030 vollständig erschlossen sein werde. So, jetzt kommt noch eine sehr spannende Aussage. die hier steht, die ich nicht so ganz verstehe, Andreas. Auch weitere Annahmen der Bundesregierung entsprechen womöglich nicht mehr der Realität, warnen die Kontrolleure aus Bonn. So gehe die Bundesregierung bei der Vorhersage der Energienachfrage davon aus, dass die Bevölkerung in Deutschland zahlenmäßig auf unter 75 Millionen im Jahr 2050 falle. Im Gegensatz dazu gehe das Statistische Bundesamt allerdings in den drei wichtigsten untersuchten Varianten mit hoher Wahrscheinlichkeit von 77,6 bis 83,6 Millionen Personen aus.
Ja, das Problem ist, dass die offiziellen Ämter natürlich relativ wenig wissen über die politischen Planungen der NGOs, die über diesem Gesamten stehen. Und da ist dann der Abgleich der Zahlen manchmal nicht so ganz eindeutig nachzuvollziehen. Wenn wir sehen, dass auf der einen Seite durch den Migrationspakt beispielsweise eine Flutung Deutschlands geplant ist, auf der anderen Seite eine Deindustrialisierung, die dazu führt, dass die Menschen gar nicht versorgt werden können, haben wir hier natürlich einen Widerspruch der Paradoxie. Und wenn wir uns ansehen, dass in den Drittländern, wo die Menschen wirklich dann weggehen müssen, weil diese Länder so ausgebeutet wurden und jetzt nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen und dabei dann ähnliche Zustände vorfinden werden mit der Zeit, weil da bereits die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet wurden, dann wird es eben halt sehr deutlich. Also hier wird natürlich mehr oder weniger Kaffeesatzlesen, Inkompetenz und so weiter, das wird hier alles auf einer ganz klaren Linie offenbart.
Ja, ich möchte jetzt einen Sprung mit euch allen machen, einschließlich mit dir, Andreas. Sportlich genug bist du dafür. Und zwar lass uns mal über die Verhältnisse des Westens zu China und umgekehrt sprechen. Und da hat eine Meldung bei der Epoch Times doch aufhorchen lassen. Und zwar, die Überschrift lautet: Boykott. H&M, Adidas und Nike bekommen Chinas Zorn zu spüren. Nachdem die EU-Sanktionen gegen China wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang angekündigt hat, haben Großbritannien, Kanada und die USA in Absprache Sanktionen gegen China verhängt. Die EU ja auch. Die Sanktionsspirale dreht sich aber weiter. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Auch China verhängt Sanktionen jetzt gegen die Briten. Darüber hinaus hat die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Chinas eine landesweite Boykottkampagne gegen westliche Bekleidungshersteller angestoßen. Die erste Zielscheibe war die schwedische Firma H&M. Auch deutsche Hersteller wie Adidas und Puma sowie zahlreiche andere westliche Marken wie Zara und Nike sind unter Beschuss geraten. Ist eine neue Eiszeit angebrochen zwischen EU und China, fragt man sich. Und das geht ja da sehr weit, denn diese Jugendgruppe der Kommunistischen Partei, die haben zum Beispiel in dieser landesweiten Boykottkampagne H&M als erstes als Zielscheibe benutzt und haben öffentlich, also es war so eine Kampagne, die begann 2 Tage nach den EU-Sanktionen gegen China. Dann haben die KP-Organisation in einem Blog-Eintrag auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo geschrieben: In China Geld verdienen zu wollen, während man falsche Gerüchte streut und Baumwolle aus Xinjiang boykottiert, Wunschdenken. Und dieser Blog-Eintrag, so heißt es, wirkte wie ein Startschuss für eine Jagd auf westliche Bekleidungshersteller. Eine alte Mitteilung von H&M wurde aus dem Internet herausgefischt und referenziert. Darin hatte das Unternehmen erklärt, eben keine Baumwolle mehr aus Xinjiang mehr zu beziehen. Das hat sich ja jetzt gerade mit dem neuen Lieferkettengesetz Deutschland auch unterworfen, so etwas in Zukunft zu untersuchen. Und daraufhin wurde H&M von allen chinesischen Online-Plattformen, sind die heruntergenommen worden. Einkaufszentren haben die H&M-Werbeschilder abgebaut. Wer auf seinem Handy über Apple Maps oder Baidu Maps nach H&M-Geschäftsstellen in China sucht, findet sie nicht mehr. Während China H&M ins Visier nimmt, verschwindet das Unternehmen aus dem Blickfeld der chinesischen Internetbenutzer. Und im Internet kursieren Bilder und Videoclips, die zeigen, wie aufgebrachte chinesische Nutzer Kleidungsstücke und Etiketten von H&M und Nike zerschneiden. In diesem Videoclip wird gezeigt, wie ein Chinese seine Nike-Schuhe in Brand setzt, wohlgemerkt mit einem amerikanischen Feuerzeug.
Ja, die westliche Welt muss jetzt etwas lernen. Man hat in der Vergangenheit es immer geschafft, durch Sanktionen andere Länder in die Knie zu zwingen. Da denke ich zum Beispiel an die Russen, die aber eine andere Mentalität haben. Die Chinesen allerdings sind sehr patriotisch aufgestellt. Und die Kommunistische Partei ist natürlich eine Partei des eine Art imperialistische Partei, die tatsächlich die Macht ganz klar auf sich zentral vereint. Und die westliche Welt hat natürlich darauf gehofft, dass die Jugendbewegungen, die natürlich auch zerstritten sind, es gibt ja auch Freiheitsbewegungen, und die werden natürlich von den westlichen Medien sehr deutlich hervorgehoben. Allerdings sind sie nach meiner Einschätzung eher eine Minderheit. Und da muss man ganz deutlich erkennen, dass hier dieses Spalten, wie es zum Beispiel in den anderen westlichen Ländern funktioniert, durch Farbenrevolutionen, die man versucht hat, auch im Nahen Osten in Gang zu setzen, ganze Länder zu zerstören, ob das Ägypten war, ob das Libyen war oder andere Länder, das funktioniert in China eben nicht. Sie sind sehr patriotisch unterwegs und sie haben auch ganz klar ein Interesse, diese neue Weltmacht tatsächlich aufzubauen. Und das sind dieselben Mechanismen, die der Westen auch angewandt hat. Sie sind vielleicht ein bisschen plumper und übersehbarer. Das heißt, die Geheimdienste zum Beispiel in USA, die viele Dinge eben halt hinter dem Rücken der Menschen gemacht haben, hinter den Rücken, die haben das in China noch nicht so drauf. Die sind da noch ein bisschen zurück, was die Heimlichtuerei anbelangt. Aber unterm Strich gesehen verfolgen sie ganz klare Ziele. Das sehen wir an die RCEP, das heißt diese große Freihandelszone, die in Fernost entsteht. Und mittlerweile sollte USA und auch Europa langsam erkennen, dass sie gegen diese große Macht China im Moment nicht mehr ankommen. Über Jahrhunderte ist China unterdrückt worden von der westlichen Welt. Denken wir einfach mal an die Situation, das wissen alle Chinesen übrigens aus dem Geschichtsunterricht, dass man Hongkong abtreten musste durch Druck durch die westliche Welt, dass man zum Beispiel seine eigene Identität aufgeben musste, dass der Westen mehr oder weniger China zur Werkbank der Welt gemacht hat. Und jetzt schlägt das Pendel zurück. Es ist so unglaublich spannend zu sehen, wie die Gesetze der Natur, die Schöpfungsgesetze, wie man sie im Lichte der Wahrheit von Abdruschin nachlesen kann, wie sie hier in einer Klarheit wirken und in einer Exaktheit. Das ist schon wirklich unwahrscheinlich.
Nun ist natürlich die Mentalität in China eine andere als die im Westen. Der Mensch als Individuum spielt eine untergeordnetere Rolle als noch in den hegemonischen Strukturen des Westens, der Ichlinge. Das wird aber gerade auch abtrainiert. Und wir wissen natürlich auch aus vielen Podcasts, in denen wir diese Themen schon besprochen haben, dass die Überwachungs- und Kontrollmechanismen in China enorm und gewaltig sind und dass alles von Überwachungs-Apps über elektronische Kontrollfunktionen, denen wir mehr und mehr unterworfen werden, ihren Ursprung allermeist in China haben, wo das gang und gäbe ist, dass die Leute überwacht werden. Da gibt es, glaube ich, keinen Zentimeter mehr, der nicht mit Kameras und anderen Kontrollfunktionen ausgestattet ist. Und jetzt hat gewarnt die ehemalige Beraterin des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, die Frau, die gute Frau heißt Naomi Wolf, eine sehr gut aussehende Person übrigens, die hat gewarnt vor verpflichtenden Corona-Impfpässen. Sie sagte, dass obligatorische digitale Impfpässe, die in den USA, bei uns ja auch, also in Deutschland, aktuell heiß diskutiert werden, das Ende der menschlichen Freiheit im Westen bedeuten könnten. Und sie sagt wörtlich gegenüber Fox News, Impfpass klingt nach einer schönen Sache, wenn man nicht versteht, was diese Plattformen anrichten können. Ich bin CEO einer Tech-Firma. Ich verstehe, wofür diese Plattformen verwendet werden können. Es geht nicht um den Impfstoff. Es geht nicht um das Virus. Es geht um Daten. Sobald dieser Plan eingeführt ist, haben Sie keine Wahl mehr, außer Teil des Systems zu sein. Was die Leute verstehen müssen, ist, dass jede andere Funktionalität ohne Probleme auf diese Plattformen geladen werden können. Und sie fügte hinzu, dass solche Daten zum Beispiel mit PayPal-Konten und digitalen Währungen verschmolzen werden können. Sie sagte, Microsoft spreche bereits darüber, solche Plattformen mit Bezahldiensten zu verbinden. Und Naomi Wolf merkt an, dass dies, und das ist das beste Beispiel, glaube ich, gerade auch weltweit, in Israel bereits passiert sei. 6 Monate später, sagt sie, hören wir dann von Aktivisten, dass es jetzt dort eine Zweiklassengesellschaft gibt und dass alle Aktivisten im Grunde genommen geächtet und ständig überwacht werden. Es ist das Ende der Zivilgesellschaft und sie versuchen es auf die ganze Welt auszuweiten. Es ist so viel mehr als nur ein Impfpass. Und wörtlich nochmal, ich kann nicht genug betonen, dies hat die Macht, dein Leben auszuschalten oder dein Leben einzuschalten. Es hat die Macht, ob man in der Gesellschaft integriert ist oder ob man an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Und sie verglich diese Pläne mit der allumfassenden Überwachung im kommunistischen China durch das Sozialkreditsystem. Wörtlich, wie kann die Kommunistische Partei Chinas 1 Milliarde Menschen unter der Fuchtel eines totalitären Regimes halten? Die Partei kann jeden Dissidenten innerhalb von 5 Minuten finden, was hier Monate dauert. Wir hatten über dieses Sozialkreditsystem ja hier auch schon öfter gesprochen. Auch Thomas Reiter, ehemaliger ZDF-Korrespondent, hat gewarnt, er war viele Jahre in China. Und das scheint schneller näher zu kommen, als man denkt.
Ja, die gute Dame hat ja so recht. Das große Problem ist natürlich, sie trifft auf eine große, auch oft stumpfe Masse oder auch verzweifelte Masse oder Masse, die aufgegeben hat. Und diese Psychologie der Massen, die wir haben durch die Medien, und die sind wirklich entsprechende Haupttäter in diesem gesamten Spiel. Die Medien, die muss man ganz klar benennen. Nicht die politischen Führer, sondern die Medien, die es durchzusetzen haben, die nämlich bei den Menschen bestimmte Prozesse in den Synapsen des Gehirns in Gang setzen. Angst, Panik und so weiter und so fort. Und schlicht und ergreifend Lüge und Propaganda. Und Bernet hätte da wirklich seine große Freude dran. Der würde jetzt wahrscheinlich applaudieren, wenn er wüsste, wie sein Buch Propaganda hier umgesetzt wird. Da liegen die eigentlichen entscheidenden Punkte. Man kann nur hoffen, dass diese Worte immer mehr auf fruchtbaren Boden fallen und dass die wirklich freien Medien immer stärker sich dazu auch bekennen und sagen, ich will jetzt auch journalistisch ehrlich tätig sein. Und je mehr von den guten Journalisten abhauen, wenn ich sehe, dass wir nur noch Restbestände haben von guten Journalisten, selbst im öffentlichen Fernsehen, wie wir beim letzten Merkel-Interview beim ARD gesehen haben, da ist es wirklich so, da kann man sagen, wer ein bisschen mitdenkt, erkennt natürlich sehr wohl, auf welchem Niveau das Ganze wirklich abgestürzt ist.
Ja, Edward Bernet heißt der gute Mann, der dieses Buch Propaganda geschrieben hat. Wir werden euch das nachher mal einstellen. Es macht wirklich Sinn, sich diese Strukturen mal näher zu betrachten, wie Propaganda tatsächlich funktioniert und wie effektiv sie eingesetzt werden kann. Offenbar ist das wichtigste Instrument immer wieder die Einschüchterung und Angst, Schürerei im Volk, in der Bevölkerung. Und damit lässt sich dann vieles durchsetzen, wie wir eben am Beispiel auch in Deutschland gerade sehen. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten von Personengruppen. Die einen, die sich völlig einschüchtern lassen, die anderen, die komplett dagegen sind und sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern bis zum Aktivismus. Und in der Mitte gibt es welche, die sagen, naja, also so richtig toll ist das nicht, was die hier machen. Und nee, also es ist keine gute Regierung und ich fühle mich auch nicht gut behandelt, aber ich warte mal ab.
Gut, das Entscheidende ist, wenn man geistig nicht gefestigt ist, dann muss man sagen, der Rest von denjenigen, die nicht geistig gefestigt sind, die sind in irgendeiner Angst verhaftet. Entweder sie haben Angst vor dem Virus oder sie haben Angst vor den wirtschaftlichen Folgen oder sie haben Angst vor der Übernahme einer Weltregierung, die uns alle in die Sklaverei führt. Alle diese drei Gruppen finden wir bei den geistig weniger gefestigten Personen und die treffen nun aufeinander. Und derjenige, der Angst vor dem Corona Coronavirus hat, der kann nicht verstehen, dass jemand sich Gedanken macht um die Pleite seines Unternehmens, weil schließlich sind wir ja durch dieses Virus ja alle vom unmittelbaren Tode bedroht, weil man es ihnen so eingeredet hat. Auf der anderen Seite kann derjenige, der in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht ist, natürlich nicht nachvollziehen, wie man so einen Unsinn von einem Coronavirus glauben kann. Und das Problem ist natürlich, hier treffen zwei Ängste aufeinander. Ein Dritter, der jetzt sagt, ich habe Angst vor der Weltmacht, die uns alle in die Sklaverei treiben, der sagt, wie könnt ihr denn Angst haben vor dem Coronavirus oder nur über eure wirtschaftlichen Folgen sprechen? Das Spiel ist weitaus größer. Mit anderen Worten, wir haben ja eine Spaltung gebracht und jetzt geht es darum, dass die Menschen erkennen müssen, dass man bei diesen Kreisen, die wir jetzt mal ziehen, versuchen, diese Kreise ineinander laufen zu lassen und dann finden wir eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, wo die Kreise sich treffen, ist der Punkt der Kommunikation, auf denen wir arbeiten können. Und auf diesen Punkten können wir tatsächlich versuchen, uns anzunähern. Und dann werden wir uns auch gegenseitig verstehen und vor allem auch respektieren in der jeweiligen Angst des anderen und nicht den anderen platt zu machen und sagen, wie kann man denn nur so blöd sein? Das ist das Hauptproblem. Das ist die Spaltachse, die man bewusst gegen uns Menschen einsetzt. Und die gilt es zu überwinden.
Ja. Und das können wir eben nur, indem wir auch innerlich an uns selber arbeiten, toleranter werden, dem anderen zuhören, ohne gleich in den Satz reinzugehen und zu widersprechen und laut zu werden. Damit bekommen wir keine Konversation hin und auch keine wirklich wertvolle Diskussion. Noch eine Meldung aus Florida. Der Gouverneur DeSantis heißt er ja, Ron DeSantis. Der hat Anfang der Woche geschworen, öffentlich Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung von sogenannten Covid-19-Impfpässen, vor denen Naomi Wolf gerade gewarnt hat, im Bundesstaat zu stoppen. Er sagt wörtlich, es ist völlig inakzeptabel, dass entweder die Regierung oder der private Sektor ihnen die Anforderung auferlegt, dass sie einen Impfstoffnachweis verweisen müssen, um einfach nur an der normalen Gesellschaft teilnehmen zu können. Sie wollen, dass der Fuchs den Hühnerstall bewacht? Ich meine, sie geben mir eine Pause, sagte er. Ich denke, das ist etwas, das enorme Auswirkungen auf die Privatsphäre hat. Es ist nicht notwendig, das zu tun. Also er stößt hiermit ins gleiche Horn.
Ja, genau, das ist richtig. Man kann hoffen, dass er am Leben bleibt und gesund bleibt und das Ganze auch durchziehen wird.
Ja, er sagt zwar, dass auch in den Seniorenheimen geimpft wird und dass es wichtig ist, in der Lage zu sein, das zu tun, aber zur gleichen Zeit kann man eben nicht das normale Leben abschalten und von solchen Impfpässen abhängig zu machen. Und er sagte, ich werde hier in Kürze in einer Exekutiv- und Notfallfunktion tätig werden.
Okay, wir sind gespannt, was da zu erwarten ist.
Ja, vielleicht noch ein Wort zu Donald Trump. Das ist ja auch die Wegrichtung, die der ehemalige US-Präsident eingeschaltet hat. Auch wenn er bis heute darauf verweist, dass er alle Weichen gestellt hat, dass in Amerika geimpft werden kann. Und das scheint wirklich besser zu funktionieren als in Deutschland. Da bei dieser Aussage lege ich zugrunde, dass es einfach viele Menschen gibt, die Impfungen haben möchten, hat Donald Trump aber immer betont, geimpft werden kann jeder, der darum bittet. Aber es muss nicht sein. Und wir erinnern uns, die Unruhen am Washingtoner Kapitol, das war Anfang Januar, die liegen jetzt 2 Monate zurück. Es ist ein Impeachment-Verfahren, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet worden, weil es hieß, er hätte zu Unruhen aufgerufen. Das Ganze ist wieder im Sande versickert. Das ist also nicht erfolgreich gewesen, dieses Verfahren. Und jetzt heißt es in einer Meldung hier, es gab frühzeitig Hinweise, dass eine Aktion dort, die stattgefunden hatte, von fremden Leuten unter falscher Flagge gefahren worden war in Washington D.C., als es da hieß, Trump hätte da die ganzen Anhänger aufgehetzt. Jetzt weiß man, dass die bis jetzt Verurteilten aus allen möglichen Schichten kommen und dass inzwischen auch ermittelt wurde, dass die Big Tech-Medien wie Facebook und so weiter maßgeblich zu dieser Unruhe mit beigetragen haben. Allerdings wird das öffentlich nicht groß aufgearbeitet, auch nicht in den deutschsprachigen Medien. Und man kann ja auch beobachten, dass das Verhalten der Trump-Anhänger derzeit überhaupt keine Anzeichen gibt, dass die sich etwa zusammenrotten oder Unruhen stiften würde. Und ihre Zahl soll in den USA inzwischen bei rund 100 Millionen Menschen liegen, die für Trump sind, und dass dieses Kapitolereignis von diesen Leuten keinesfalls auch verherrlicht wird. Dass stattdessen berichtet wird, dass Trumps Anhängerschar auch nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus weiter wächst. Und in Kürze wollte er ja eine Sozialmedienplattform vorstellen. Das ist jetzt schon, der Anfang ist getan. Donald Trump hat eine eigene Webseite für Kommunikation veröffentlicht, die er zusammen mit seiner Frau Melania betreibt. Und die Homepage lädt US-Bürger ein, ihre Gedanken mit dem ehemaligen Präsidentenpaar zu teilen. Also er stellt sozusagen eine Nähe zum Volk her. Er will dranbleiben. Und in der Beschreibung heißt es, dass das Büro des ehemaligen Präsidenten sich verpflichtet habe, das großartige Erbe der Trump-Regierung zu bewahren und die America First Agenda voranzutreiben, und dass alle US-Bürger eingeladen sind, eben ihre Gedanken mit den Trumps zu teilen. Da muss man ein Formular mit persönlichen Kontaktinformationen ausfüllen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Trumps zu einer öffentlichen Veranstaltung einzuladen oder sie bei einer bestimmten Gelegenheit um eine Begrüßung zu bitten. Ja, es scheint also wirklich so zu sein, dass er eventuell wieder antreten wird und dass er auf jeden Fall diese große Gruppe von etwa 100 Millionen US-Amerikanern erweitern und stärken will, um tatsächlich wirklich eine Gegenbewegung fest zu installieren.
Ja, also man kann von ihm halten, was man will. Und gerade in der alternativen Szene wird natürlich sofort gesagt, auch der gehört zum Spiel, weil irgendwann sieht man natürlich auch hinter jedem Busch eine Verschwörung. Auch die Gefahr besteht eben halt, wenn man sich so fokussiert, dann hat man natürlich eine zielgerichtete Wahrnehmung. Die Wahrheit und die Wahrnehmung sind zwei unterschiedliche Faktoren. Und in meiner Wahrnehmung, auch das ist ganz klar, stelle ich auf jeden Fall eines fest, dass er auf mich authentisch wirkt. Authentisch, menschlich. Ob man ihn mag oder nicht, ob man das alles glaubt oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber ich glaube, dass er selbst glaubt, was er da sagt. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass es eventuell sogar so ist, dass er das meint, was er sagt. Und das kann man so bisher allen Präsidenten oder auch allen Politikern, die mir so bekannt sind, aus der demokratischen Welt, aber auch aus der kommunistischen Welt, die ja abgeschottet sind vom Volk, die in einer Parallelwelt leben, denen kann man das nicht abnehmen. Und ich habe das mal erlebt, als ich im Bundestag war, im Deutschen Bundestag. Ich war auch in den hinteren Räumlichkeiten. Ich bin dort durchgeführt worden mit einem Politiker von den Grünen übrigens, von den Linken, der mich damit reingebracht hat. Und wir haben dort einen offiziellen Besuch gemacht mit kanadischen Personen, auch aus unserem Umfeld hier. Und das war schon sehr, sehr spannend. Aber man hat eines festgestellt, das Einzige, was dort zu stören scheint, ist das Volk. Es sind Parallelwelten, die dort stattfinden. Und was wir hier erleben bei einem Donald Trump, der wird irgendwo aufgefangen mit irgendwelchen Handys, wie er durch Florida an irgendeinem Golfplatz oder sonst wo langläuft. Der ist reich, ja, das ist er. Er winkt den Menschen aber freundlich zu und er wirkt auch dankbar. Und er spricht oft über Gott. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn das muss nicht kirchlich sein. Man kann nämlich auch an Gott glauben, ohne in der Kirche zu sein.
Oh, das ist sogar eine ganz gute Variante, denn ich habe gerade wieder eine Zuschrift bekommen gestern, wo jemand schrieb, dass er den fatalen Fehler gemacht hätte, dass er sein ganzes Leben lang gemeint habe, dass Gott und die Kirche fest zusammenhängen würden und dass er sich deswegen abgewendet hat, bei jeder Missbrauchsmeldung mehr, bei jeder Gräuelmeldung mehr der Kirche in Rom und was auch im evangelischen Bereich durchaus passiert ist, also nicht nur bei den Katholiken, dass er sich umgedreht hat und von Gott nichts mehr wissen wollte. Aber durch den Satz, den du mal gesagt hast, die Kirche braucht Gott, aber Gott braucht die Kirche nicht, der hat ihn wohl geschüttelt.
Ja, an der Stelle muss ich mal ganz kurz eine ganz kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Das war ganz interessant.
Und wir haben doch genügend Zeit, wir sind ja erst bei 2 Stunden.
Ja, aber das ist vielleicht noch als letztes. Ja. Also ich war katholisch, als ich geboren wurde, und wurde katholisch und bin dann im Kommunionsunterricht gewesen. Das macht man dann so ungefähr mit 9 Jahren. Und dieser Pastor, das war ein sehr liebenswerter und sehr netter Mensch. Und irgendwann kam der Punkt im Kommunionsunterricht, wo wir anfangen sollten, das erste Mal zu beichten. Da gibt es den Beichtstuhl. Dann saß der Pfarrer in der Mitte und man musste dann dort rein und sollte dann beichten. Da hieß es, nächsten Dienstag beichten wir. Das heißt, jeder sagt dann, welche Sünden er begangen hat. Und dann bin ich zu dem Pfarrer gegangen und habe gesagt, ich habe gar keine Sünden, mir ist nichts bewusst, ich habe nichts falsch gemacht. Und dann guckt er mich an mit großen Augen und sagte zu mir, niemand ist ohne Sünde, mein Sohn. Und damit hat er mich ziemlich geschockt. Und jetzt hatte ich eine Woche Zeit, zu diesem Beichtunterricht zum nächsten Mal zu kommen und war natürlich ganz aufgeregt, weil ich mir keiner Schuld bewusst war. Und dann kam der Tag der Beichte und wir saßen dann nacheinander und die Delinquenten wurden dort durchgeführt. Ich war einer der Letzten und dann kam ich ran und mir wurde immer komischer, weil ich immer noch keine Sünde hatte. Und dann saß ich dort drin in diesem Beichtstuhl ganz aufgeregt und der Pfarrer guckte dort durch dieses komische Gitternetz und sagte zu mir, na mein Junge, was hast du mir zu beichten? Und dann habe ich dann irgendwie gestottert und gestammelt, ich habe meine kleinere Schwester verprügelt. Das stimmte zwar nicht, aber ich hatte dann wenigstens was. Und dann sagte er zu mir, das darf man natürlich nicht. Und als Sühne dafür, dass du diese Schuld begangen hast und die jetzt vergeben wird, darfst du jetzt abends kein Schweinchen dick gucken. Schweinchen dick, muss man wissen, für die Älteren, die erinnern sich vielleicht noch, war eine Zeichentrickserie, die lief jeden Abend am Dienstagabend. Und das war das Größte, was es für mich gab, diese Zeichentrickserie, das wusste wohl auch der Pfarrer. Wahrscheinlich hatte ich zu offen drüber geredet und hat gesagt, das darfst du jetzt 2 Wochen lang nicht sehen. Oh. Da war ich natürlich geschockt. Dann bin ich nach Hause gegangen, völlig gekränkt, völlig geschockt. Und dann kam meine Mutter auf mich zu und sagte zu mir, na mein Junge, ihr habt doch heute das Beichten gehabt. Du musst ja nicht sagen, was du gebeichtet hast, aber sag mal, was hat er dir denn aufgegeben? Und dann habe ich mit ganz schlechtem Gewissen gesagt, ich soll den Hof fegen. Und dann hat sie gesagt, na dann feg mal schön. Und dann habe ich mit ganz schlechtem Gewissen den Hof gefegt und abends mit noch schlechterem Gewissen widerrechtlich Schweinchen dick geguckt.
Das heißt, du hast durch die Aufforderung der Kirche zu beichten danach mehrfach bewusst gesündigt.
Durch das Beichten wurde ich zum Sünder. Eine hochspannende Geschichte. Als ich dann 17, 18 Jahre alt war, habe ich das irgendwann nochmal Revue passieren lassen und bin dann natürlich auch ausgetreten.
Ja, muss man sich mal vorstellen, gut, das ist ein individuelles Beispiel, ich finde es urkomisch, also vor allem, wenn ich Schweinchen dick höre, muss ich an dich denken.
Toll.
Und in dem Sinne, man sieht einfach, selbst denken, selbst prüfen ist angesagt. Was heißt eigentlich prüfen? Prüfen heißt sowohl irdisch prüfen, also es gibt ja auch immer Daten und Fakten und Informationen, aber vor allem mit dem Inneren abgleichen, mit der Empfindung prüfen, mit der inneren Stimme, mit dem Gewissen prüfen. Das ist das, was wir im Abendgebet auch versuchen zu lernen. Das gibt es heute wieder. Gestern gab es außerplanmäßig eins, weil das Buch, das wir gerade lesen, Andreas Franchezzo, du hast im Moment wenig Zeit dazu zu hören, der war durch ganz schön dunkle Gefilde gelaufen und jetzt wurde es tatsächlich, und das ist ja auch der Weg und das ist auch eben immer wieder Hoffnung und Licht, sobald man sich zum Besseren wendet, sobald man auch bereit ist, anderen Menschen helfen zu wollen, kommt das Licht durch und der Weg wird breiter und leichter und geht wieder nach oben. Und da ich dir auch helfen will, werde ich heute einen Kaffee kochen.
Oh, das ist ja wunderbar. Das reicht jetzt auch. Wir haben nämlich einen wunderschönen Tag und ich freue mich jetzt drauf, draußen mich wirklich jetzt auf den Balkon zu setzen und hier wirklich diesen wunderbaren Anblick zu genießen bei einer schönen Tasse Kaffee aus dem Automaten.
Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, die du nicht selber kochen musstest, aber jetzt wird wieder klar, ich muss nur auf den Knopf drücken. Mache ich trotzdem für dich gern.
In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und übermorgen hören wir uns wieder.
Ciao.